Vorbereitung ist ja bekanntlich alles. Fragt sich nur Vorbereitung auf was? Alle Antworten im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. So, mein Lieber, wie sieht's denn aus? Du bereitest dich erstmal auf den Tag vor heute, ne? Also, dass du mich schon um 9 Uhr aus dem Bett zwingst, um mit dir eine Aufzeichnung zu machen, ja, das musst du schon als große Ehre dir gegenüber ansehen.
Das weiß ich extrem zu schätzen, Ralf, dass du da so entgegenkommen bist, dass wir diese Woche eine Aufnahme hinbekommen. Ich muss gestehen, ich bin heute auch noch nicht so richtig irgendwie angekommen, dass wir heute Vormittag aufnehmen. In der Vergangenheit ist ja doch überwiegend eher Nachmittag, manchmal auch abends gewesen. Und ich bin heute noch irgendwie geistig noch nicht so da, muss ich sagen. Heute irgendwie alles ein bisschen später gewesen, die Kleine ein bisschen später in die Kita gebracht. Und dann war ich irgendwie hier, noch nichts gefrühstückt. Klar, AG1 getrunken, danach einen Kaffee getrunken. Aber mein Frühstück steht tatsächlich hier. Ich kann dir das mal zeigen. Ihr zu Hause könnt das jetzt natürlich nicht sehen. Aber ich habe das hier hingestellt und noch nicht geschafft, irgendwas
Magic
zu essen.
Magic Müsli, du, mit Physalissen und alles.
Junge. Es sieht sehr gut aus. Und das muss ich jetzt aber hier die nächste Stunde mindestens mal, solange wir aufnehmen, neben mir auf dem Schreibtisch stehen lassen.
Ich kann sagen, wir haben leider keinen Gesprächspartner diese Woche. Aber wir hatten ja die letzten Wochen ja mehrere herausragende Gesprächspartner. Also von daher ist jetzt, du kannst ruhig ein bisschen essen. Ich erzähle gleich sowieso eine Geschichte.
Ich knusper hier ein bisschen ins Mikrofon rein.
Nein. Genau. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil wir hatten, was war denn unsere vorletzte Folge, war die von starken Frauen, ne? Von der ersten Spanierin bei Olympischen Spielen. Ich habe euch noch eine olympische Geschichte mitgebracht. Aber weil wir den Hinweis bekommen haben, ja, wieso denn nur starke Frauen? Ja, es gibt natürlich auch, also übrigens von weiblichen Hörerinnen aus unserer Community, es gibt natürlich auch sehr, sehr starke Geschichten aus der Historie des Laufens von den Männern. Und ich habe jetzt mal wieder so ein bisschen gewühlt und es ist ja wirklich, wie immer, es ist faszinierend, ja. Da warst du auch mal sehr zu Hause in dem Bereich, ja. Also du kannst dich nicht entschuldigen, dass du mir erzählst, ja, Moment mal, das ist ja schon so lange her, ja, weil da sage ich immer, was sollen die Studenten von klassischer Musik machen, wenn die sagen, Beethoven ist schon lange tot? Das hilft nicht.
Ist schon lange her, kann man nicht mehr alles ganz genau wissen. Ich bin sehr gespannt, vielleicht weiß ich ja doch noch ein bisschen was. Es ist immer, also wenn es natürlich lange vor der eigenen, das ist natürlich, soll keine Ausrede sein, hast du vollkommen recht, kann man alles wissen, wenn man sich das aneignet. Aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, wenn man sich in einem gewissen Alter schon für Leichtathletik und für Laufen interessiert hat, dass man das dann womöglich vielleicht aufgeschnappt hat. Wobei, und das wisst ihr zu Hause auch, Ralf ist ja auch wirklich gut darin, sehr exotische Geschichten immer wieder auszugraben, die jetzt nicht so, glaube ich, im allgemeinen Mainstream zwangsläufig bekannt sind.
Ja, also sagen wir mal so, natürlich gibt es auch Leute in unserer Community, die uns dann immer wieder noch zusätzliche kleine Infos geben. Ja, das ist so, weil, also erstens passt ihr sehr gut auf, zweitens, der ein oder andere hat auch schon mal ein bisschen was gelesen. In diesem Fall ist es ja genauso wie immer, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht.
So nämlich, genau. Also natürlich, je nachdem, was man sonst noch anstrebt, mal zu erleben, zu machen, wenn man natürlich vorhat, sich bei einer Quizshow mal anzumelden, ist natürlich trotzdem ganz gut, wenn man weiß, also wenn man es im Kopf abgespeichert hat, da kann man in aller Regel ja nicht, also zumindest ist da die Wahl an Jokern einigermaßen eingeschränkt. Und ich sag mal, für exotische Geschichten und ungewöhnliche Geschichten, das ist eine perfekte Überleitung, oder? Als hätte ich sowas schon mal gemacht, nämlich das Thema Quizshows, das wird uns beide, Ralf, wird uns ja die Woche auch begleiten, sozusagen.
Ja, absolut. Also ich kann dir schon mal eins sagen, mit vermeintlichem Wissen werden wir uns blamieren.
Ja, das stimmt.
Würden wir uns blamieren, weil also wir sind morgen, also zunächst mal zur Aufzeichnung, das wird sich dann zeigen, ob es nachher auch gesendet wird.
Das wird wieder angestampft.
Und ob es mal so eine Reservefolge für im Keller wird. Also wir sind bei, wer weiß denn sowas, ja, bei Kai Pflaume, was erstmal natürlich eine fantastische Nummer ist und eine große Ehre ist. Deshalb heißt er auch Ehrenpflaume, ist ja klar.
Richtig.
Aber ich kann dir schon eins sagen, weil ich natürlich jetzt ein bisschen eine Recherche betrieben habe in Form von, ich habe einfach die Sendung mal ein bisschen, nicht nur so nebenbei, sondern ein bisschen aufmerksam geschaut, ja. Mit blankem Wissen kann man sich ganz schön blamieren.
Genau.
Also, weil erstens sind wir ja bekannt für quietschgesundes Halbwissen und da fängt es schon an. Ja. Noch schlimmer ist, das weiß ich ganz bestimmt, weil die Sendung heißt nicht umsonst, wer weiß denn sowas? Ja. Darauf weist auch einer der beiden Mitratenden, ja, also Elton, immer wieder gerne hin. Der sagt, pass mal auf, wir sind hier auch noch bei der Sendung, die heißt, wer weiß denn sowas? Und nicht, wer ist Dr. Schlaupaul? Ja, das ist eine andere Sendung. Ja, die gibt es auch natürlich, diese Sendung zuhauf, aber das ist hier nicht der Fall. Das heißt, dieses Gradlinige, schwierig. Ja, also dieses Deduktion ist das Entscheidende. Ja, also man muss herleiten können. Und das können also die beiden, die da an unserer Seite sitzen, werden schon sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube, da muss man versuchen, nur irgendwie mitzuschwimmen. Ja? Also tatsächlich gab es gestern, und das ist ja das Allergefährlichste, ja, Fragen aus deinem vermeintlichen Fachgebiet.
Richtig, ja? Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man sich in die Nesseln setzt, glaube ich.
Ja, ne? Also kleines Beispiel aus der letzten Woche, ja, ein Mitkommilitone von mir, der, sagen wir mal, für seine aus sich herausgehenden Reportagen sehr bekannt ist, ja, macht viel Fußball, macht viel American Football, ja, heißt Frank mit Vornamen, ich will nicht mehr verraten, ja. So, der Vorspann war noch nicht zu Ende, ja, da rief er schon Sport, ja, weil das halt auf der Tafel der möglichen Begriffe erscheint. Sport ist nicht immer drauf auf dieser Tafel, weil er annahm, alles klar, wird schon, ja. Elton, der nicht mit ihm zusammen im Team war, sondern Bernhard war mit ihm, ja, jedenfalls Elton schon gleich zur Vorsicht mahnte, ja, weil Elton sich auch ganz gut im Sport auskennt und schon gleich sagte, Vorsicht. Jetzt war diese Frage sogar noch aus dem Bereich American Football. Was natürlich schon mal brutalstes Glück ist, ja. Und die Antwort war dann schnell, hart und, ne, also klassische Manager-Antwort. Wie ist die klassische Manager-Antwort?
Hallo,
du hast doch studiert.
Aber kein Management. Ich habe Taxifahren studiert oder Politikwissenschaft auf gut Deutsch.
Also die klassische Managerentscheidung schnell, hart, falsch. Ja. So, und wenn du dich dann in deinem vermeintlichen Fachgebiet, ja, mit Werbe aus dem Fenster hängst und dann direkt aber auch rausstürzt, ja, das ist halt blöd.
Selbstbewusstsein erstmal im Keller danach.
Nee, so ist nicht gestrickt.
Wollte gerade sagen, das glaube ich auch nicht.
Aber sagen wir mal so, es knirschte so ein bisschen. Ne? Meine Tochter nennt das Cringe. Ne?
Cringe, ja.
Oder weggecringed, ja, also je nachdem. Das gibt es auch in Verbform. Ja? Von daher, ne? Achtung mit den Sportfragen, ja, weil es wird ja, also jetzt mal angenommen, auf unserem Panel morgen steht Sport drauf. Da wird ja sofort in Zweifel Kai sagen, ja, da seid ihr ja Experten, ne? Dann sofort alle Lampen an, ja, weil da können Fragen kommen, die hast du noch nie gehört in deinem Leben, ne? So, ich stelle dir jetzt schon mal eine Frage aus deinem Fachgebiet, also aus deinem Fachfachgebiet, ja. Wie viele Medaillen haben deutsche Männer bei Olympischen Spielen über 10.000 Meter gewonnen? Pass auf, du darfst darüber nachdenken. Ja? Ich nehme euch noch mal kurz mit in die Masterfrage, ja, von gestern. Ja? In welcher Sportart gibt es die Todesspirale? A. Geräteturnen. B. Kunst, das ist das Allerschlimmste, ihr Lieben, zu Hause, ihr müsstet das jetzt sehen.
Wir haben
das
letzte, Allerschlimmste. Die haben wir gesehen, ja. Weil es ist oft, das kollidiert natürlich. Also ich gucke ab und an auch gerne abends mal bei Kais Show rein, aber es kollidiert oft natürlich ein bisschen mit Mila, Abendessen und ins Bett bringen. Genau, insofern, genau, es klappt nicht immer. Und wenn sie aber im Bett ist, dann kann man manchmal so die letzten paar Minuten noch angucken. Und diese Frage, die du gerade genannt hast, genau die haben wir gesehen. Und ich sag dir eins, Barbara und ich haben uns für unterschiedliche Antworten entschieden und beide waren falsch.
Ich dachte, du wolltest jetzt was anderes machen, weil das ist noch besser. Am allerbesten ist, die Frage erscheint, ja, und man möchte schon direkt antworten.
Ja.
Ja, und dann erscheint aber deine Antwort gar nicht auf den Antwortoptionen. Genau, ja. Weißt du so? Also nochmal, ja, Todesspirale. Im Kunstradfahren, im Geräteturnen oder im Eiskunstlauf.
Ja.
Ja. Und es war genauso wie bei euch zu Hause. Ja, die eine Truppe hatte, hatte Geräteturnen, die andere hatte Kunstradfahren.
Ja.
Ja. Ja, Jürgen Vogel war da. Jedenfalls ist beides falsch, weil die Todesspirale ist eine klassische Figur aus dem Paarlauf im Eiskunstlauf. So, wusste ich jetzt zufällig, ja, weil wir haben ja beim Hessischen Rundfunk auch Eiskunstlauf verantwortet, weil Daniel Weiß, Kollege von mir, selber mal Europameisterschaftsmedaille gewonnen und so weiter. Jedenfalls, der kommentiert das. Dann hat man das schon mal gesehen. Ja, dann, also ich könnte es dir auch vormachen und ich kann es dir auch erklären und so weiter. Alles, alles okay. Aber das ist ja schon die Ausnahme. Ja, weil du überlegst ja immer noch an den Medaillen über 10.000 Meter. Und das ist deine, deine Leib- und Magengeschichte und nicht Kunstradfahren.
Das ist in der Tat richtig. Und ich habe keine Antwort. Ich könnte schätzen.
Schätzfrage gibt es doch auch, ne? Gibt es nicht eine Schätzfrage auch? Ja, wenn alles gleich ist am Ende, gibt es eine Schätzfrage.
Genau, richtig. Dann gibt es noch eine Schätzfrage. Ich schätze einfach mal. Wir reden von Männern, oder reden wir von Männern,
haben wir gesagt? Wir reden, weil meine Geschichte aus diesem Bereich kommt heute und wir reden von Männern. Aber das ist jetzt erstmal ein Side-Aspekt.
Dann würde ich sagen,
also drei. Ich kann euch mal kurz mitnehmen. Wann gab es denn überhaupt zum ersten Mal 10.000 Meter bei den Olympischen Spielen? Weil es gibt ja logischerweise nicht alle Wettbewerbe schon überall. Es gab zum ersten Mal 1912 in Stockholm die 10.000 Meter, also ja, schon dann eine klassische Disziplin der Leichtathletik, ne? Und zum letzten Mal in Tokio 2020. Du kannst mir jetzt wahlweise ja auch den Olympiasieger von 2020 nennen. Das, den würde ich auch gelten lassen als korrekte Antwort.
Chattigal.
Das ist geraten, das ist nicht geantwortet.
Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich, wenn du so fragst, warst du nicht Schäptegeil, beziehungsweise
also Schäptegeil, ich helfe dir. Schäptegeil Silber.
Okay, close, aber halt trotzdem daneben.
Close call.
Schäptegeil nicht. Jemand, dann wird's. Oder war es Äthiopien? Scheiße, ich weiß gar nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, es ist halt. Also ländertechnisch würde ich jetzt sagen: Uganda, Kenia, Äthiopien. Ich sag. Oder war es Äthiopien? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es war Kenia. Ich weiß es nicht.
Okay. Kenia ist falsch. Kenia noch nicht mal eine Medaille.
Ja. Ah.
Gut, du hast jetzt ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Wie gesagt, gleich erzähle ich euch eine ganz andere Geschichte, nämlich über einen Amerikaner. Und die ist wirklich hochspannend. In der Zwischenzeit kannst du uns mal was anderes erzählen, ja, weil wir schon bei Vorbereitung sind. Ja, und wir haben jetzt ja schon so ein bisschen philosophiert, bevor wir angefangen haben, unsere Aufnahme zu machen. Vorbereitung, ne? So. Jetzt haben wir ja die Situation, dass wir 7 deutsche Männer haben, die schon sehr schnell gelaufen sind, Marathon. Am kommenden Wochenende, also jetzt am Wochenende, endet die Marathon-Qualifikationszeit. Ja, wir haben auch eine Zuschrift bekommen, das sei nicht so. Das wären nur Anwartschaften für Quotenplätze für die Nationen. Und die Verbände hätten freie Wahl, das zu entscheiden. Ganz so ist es nicht. Tatsächlich sind das personalisierte Leistungen, nämlich die Qualifikationszeiten, die erzielt worden sind, sind keine Quotenplätze, sondern personalisierte Leistungen. Nichtsdestotrotz ist es den Nationen zu überlassen, die Leute zu nominieren oder nicht zu nominieren. Das ist denen überlassen. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Dritte nicht die Qualifikationszeit hat, dann muss er ja im World Ranking unter den ersten 80 sein. Und das ist ein gefährliches Spiel, weil niemand weiß, wer jetzt tatsächlich ja nominiert wird. Ja, also das ist ein sehr gefährliches Spiel. Da kannst du sehr schnell rausrutschen, weil die Leistungen insgesamt international schon relativ hoch sind. Zuschrift kam von jemandem, der aber, glaube ich, in Australien zu Hause ist. Und ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit aus dem australischen Verband genannt hat. kann ich mich daran erinnern, dass es da große Diskussionen gab. Und wir hatten das ja schon gesagt, dass es für die amerikanischen Kandidatinnen und Kandidaten ein mehrseitiges PDF gibt, dafür, dass man ein Jura-Examen braucht, um es zu verstehen. Also da wird es noch Diskussionen geben. So, aber was machst du jetzt?
Wenn du
Vierter oder Fünfter in Deutschland bist im Marathon,
richtig.
Was machst du jetzt? Also zum Hendrik Pfeiffer. Also ich weiß, was Hendrik macht. Er läuft Sevilla-Marathon, nämlich als Pacemaker für seine Frau. Frau übrigens, ne? Wir haben fälschlicherweise Freundin gesagt.
Das war, genau, war natürlich nicht korrekt. Die haben Anfang des Jahres, glaube ich, schon geheiratet. Zumindest sind sie in Schwäbisch Hall, glaube ich, was war der Dreikönigslauf, wo Mocky auch war, ja schon auch quasi ganz offiziell unter dem gemeinsamen Nachnamen gestartet. Das finde ich sehr spannend. Also ich bin sehr gespannt, was Esther in Sevilla laufen kann, die ja ihr letztes Jahr in Köln ihr Debüt gegeben hat. Und ich glaube, da gibt es sicherlich, also Köln bestimmt, ich glaube, sie kommt ja auch aus Köln, sicherlich schönes Debüt in der Heimatstadt. Aber da gibt es bestimmt auch noch schnellere Strecken und Setups. Insofern darf man da auf jeden Fall mal gespannt sein, wie der zweite Marathon dann in Sevilla sein wird. Hendrik läuft ja auch Hannover noch. Das ist ja, glaube ich, auch schon alles offiziell bekannt gegeben. Also dem wird es jetzt nicht langweilig. So hätten wir ihn auch nicht eingeschätzt. Also wenn man jetzt das Programm der letzten Wochen und Monate anschaut, dann findet er sich schon neue Marathons, die man machen kann. Ich würde Hendrik auch zutrauen, falls es wirklich nichts werden sollte mit der Olympia-Quali. Also das müssen wir jetzt objektiv natürlich betrachten. Und Hendrik kann sich da, glaube ich, sehr gut reinversetzen und das nachfühlen, weil er die Situation ja kennt, dass er damals 2016 eigentlich eine Quali-Zeit gelaufen ist und dann verletzungsbedingt verzichten musste, sodass dann Julian Flügel nachrücken konnte. Das wünscht er mit Sicherheit niemandem. Insofern ist das natürlich in seiner Situation extrem bitter. Noch dazu mit dieser also wirklich diesem Wimpernschlag auf eine Marathon-Distanz betrachtet, mit diesen wenigen Sekunden. Aber was ich sagen wollte, ist, ich bin mir sicher, dass er sich da andere Ziele finden wird, die in unserem deutschen Kosmos, sag ich mal, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm sind, aber die ich früher auch immer interessant fand. Und man hat oft nicht die Gelegenheit, weil man natürlich oft auf diese internationalen Höhepunkte hinfiebert. Und dann muss man eigentlich genau so einen Moment mal nutzen, wo es dann halt vielleicht mal nicht geklappt hat, aber man trotzdem gesund ist und man quasi nicht aus Verletzungsgründen da irgendwie nicht starten kann. Gold Coast Marathon in Australien, wir hatten es vorher von Australien, ist, glaube ich, auch ein richtig geiler Marathon. Der liegt im australischen Winter. Das heißt natürlich, da ist immer noch ein bisschen wärmer, als wir das so üblicherweise kennen. Aber ich glaube, ein sehr, sehr geiler Marathon. Unser sehr berühmter Vielstarter aus Japan, Yuki Kawauchi, ist da auch schon, ich glaube, mehrfach schon mitgelaufen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er da schon mal gewonnen hat. Auf jeden Fall war er sehr weit vorne dabei. Ich glaube, er hat sogar einmal gewonnen. Insofern ist er da auch schon ein bisschen Local Hero. Das ist, glaube ich, was man halt mal machen kann. Und Hendrik scheint ja diese Anzahl oder diese hohe Anzahl an Marathonstarts inzwischen sehr, sehr gut wegzustecken. Insofern wäre, glaube ich, nach Hannover bis Juli genügend Zeit, dass er das vielleicht machen kann. Und ich glaube, das wird auch ein bestimmt ganz tolles und vielleicht auch einmaliges Erlebnis, weil, wie gesagt, oftmals die Konstellationen in der Saisonplanung eben auch stimmen müssen, dass man das machen kann. Wenn jetzt irgendwie eine Olympia-Quali durch ist, dann wirst du ja wohl kaum im Juli einen Marathon in Australien rennen, wenn du im August dann noch Olympische Spiele hast. Vielleicht macht er das. Ich würde das auf jeden Fall feiern. Und
wie kommst du darauf? Hast du das schon mal gehört, dass er das machen will?
Nee, aber das würde ich ihm, also er ist ja jetzt schon einer, der den Schritt in die USA aus deutscher Sicht bisschen, also was heißt früher gemacht hat. Natürlich gab es mal einen Mocky, der schon gemacht hat, natürlich gab es mal einen Arne, der das schon gemacht hat, aber Hendrik hat das jetzt ja schon relativ konsequent gemacht, ne? Der ist jetzt in New York gelaufen, weil er Bock auf New York hatte, schon in dem Jahr, als er gar nicht mehr reingekommen ist. Das heißt, er ist ja in New York schon jetzt zweimal gerannt, einmal aus dem ersten Block, aber nicht Profi-Block, hat dann den Marathon komplett alleine gemacht, sich damit auch empfohlen, ist dann in Boston gelaufen, ist jetzt wieder in New York gelaufen, also ich glaube, er guckt schon auf jeden Fall auch über den Tellerrand raus, und das hatte ich, glaube ich, schon mal in einem Gespräch mit ihm diskutiert, oder was heißt diskutiert, eigentlich besprochen, dass er gesagt hat, naja, es ist halt, klar kann man in Deutschland Marathons rennen, die sind auch alle cool, die sind alle toll, aber es geht ja auch um Erlebnisse und Marathons zu laufen, auf die man immer mal Bock hatte, die auch irgendwie in Erinnerung bleiben. Und deswegen, das wäre, ich will jetzt nicht sagen, meine Empfehlung, es steht mir nicht zu, Hendrik zu empfehlen, wo er Marathon laufen soll, aber ich würde ihm das, glaube ich, zutrauen, dass er sowas mal macht, so ein bisschen unkonventionellen Schritt. In mir fällt jetzt aus der jüngeren Vergangenheit kein deutscher Marathonläufer oder eine deutsche Marathonläuferin ein, die in Australien schon mal jetzt da gerannt ist. Und die Strecke an sich ist, glaube ich, schnell. Konkurrenzsituation ganz vorne ist jetzt nicht mega dicht, aus bekannten Gründen, die ich schon genannt habe. Es passt vielen halt nicht so in den Saisonverlauf vielleicht rein, aber man kann da auch, also die sind schon unter 2:10 weggegangen, die Marathons.
Naja, also ich blätter da gerade in der Gold Coast, also da geht's schon, Jo Fukuda ist da übrigens schon mal gelaufen, genau. ist da nur Dritter geworden.
Richtig.
Bernhard Lackert ist da gelaufen.
Richtig.
Im Jahr, da hat Stara, einer der Japaner, mit 2:07:50 gewonnen, also.
Aber das wäre jetzt ja auch Hendriks Kragenweite, muss man auch sagen, mit der Entwicklung, die er jetzt gemacht hat.
Natürlich.
Das ist ja, du musst ja sehen, es ist nicht nur, du rennst mal einen Australien-Marathon fürs Erlebnis, das wäre ja an sich schon cool, aber jetzt mit der Form, die er hat und dem Level, wo er sich hochentwickelt hat, who knows, vielleicht gewinnst du das Ding, dann wirst du da schon irgendwo in die Geschichtsbücher auch eingehen. Also das wäre jetzt nur ein Szenario. Ich habe das 0,0 Insider-Informationen, das ist einfach so meine Gedanken, wie ich an seiner Stelle vielleicht denken würde oder wie ich das einschätze, wie er jetzt in den letzten Jahren seine Starts gestaltet hat.
Gut, du hast ja noch eine Option, in Rom Halbmarathon zu laufen, also bei den Europameisterschaften.
Das stimmt.
Ist natürlich trotzdem was anderes, ne? Also es heißt ja auch nicht zwingend, dass du die Pace hast, um als sehr guter Marathonläufer auch als Halbmarathonläufer da entsprechend vorne zu sein, weil da musst du eigentlich ja in der Unterdistanz inzwischen noch mal schneller sein. Ne?
Genau, also da müsste ich jetzt auch nachschauen in der Datenbank. Ich glaube, Hendriks PB im Halbmarathon, er läuft nicht so oft einen Halbmarathon, und wenn er einen Halbmarathon läuft, dann ist es meistens wirklich so mehr oder weniger aus dem vollen Training raus. Ich glaube, er ist noch nicht unter 62 Minuten gelaufen, aber natürlich mit der Zeit, die er jetzt in Houston gelaufen ist, im Marathon, ist natürlich davon auszugehen, dass das Potenzial auf jeden Fall mal Minimum da ist, dass er auch eine 61er Zeit laufen kann. Und das ist eine sehr gute Zeit, aber ja, wahrscheinlich jetzt auch nicht gut genug, dass man bei einer Halbmarathon-EM jetzt sich Gedanken machen muss, ob man eine Medaille gewinnt. Vermutlich ist taktisch, kann auch, und wer weiß, die Bedingungen und die Strecke in Rom vielleicht auch dann eckig und Kopfsteinpflaster und all das. Also das kann man jetzt nicht immer 1:1 dann eine Zeit auf dem Papier dann irgendwie eine Prognose anstellen, aber und er startet auch immer natürlich gerne für Deutschland im Nationaltrikot. Aber wie gesagt, wer weiß, es gibt nicht so viele Konstellationen, dass man, glaube ich, das mit Australien mal gut in der Saison einbauen kann. Und deswegen, vielleicht macht er das. Und würde ich auf jeden Fall, fände ich spannend, fände ich cool.
Gut, aber du hast ja auch noch die Situation, was machst du jetzt überhaupt? Ne? Also trainierst du jetzt weiter auf einen Marathon im August hin?
Das ist natürlich auch eine Abwägung. Also wenn du dich fit hältst, und da hat er jetzt insofern den, also nicht bitte nicht falsch verstehen, aber den undankbaren vierten Platz in jeglicher Hinsicht. Als Vierter kann man sich natürlich schon, man wünscht es niemandem, aber man, also wenn jemand ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre er der Erste, der nachrückt. Da gehst jetzt auch nicht so richtig guten Gewissens, glaube ich, ran und planst einen Marathon unmittelbar vor den Olympischen Spielen wahrscheinlich, weil im Zweifelsfall würde dir das ja dann das irgendwie zunichte machen. Andererseits, ich muss mal, hast du Gold Coast gerade noch offen? Wann ist denn das genau? Ist das im Juli irgendwie, gell?
Ja, Anfang Juli.
Ja,
Anfang
dann ist Juli. Es
7., 8. Juli irgendwie.
Wenn du das machst, ist natürlich schon mit August dann ein bisschen schwierig. Who knows? Ja. Also ich meine, andererseits Berlin, New York, was waren das, 5 Wochen? 5 Wochen nebenher hat er letzten Herbst gemacht.
Ja. Aber das ist ja eine Situation, die haben jetzt ja mehrere. Ne? Also die hat ja zum Beispiel auch Debbie Schöneborn. Ja? Aber was machen die jetzt? Ja, also trainieren die jetzt auf einen Sommermarathon?
Ich glaube.
Gehen die über Unterdistanzen? Ja, weil du sagst ja zu Recht, man wünscht es niemandem, aber es ist ja leider so, dass es einen relativ schnell treffen kann. Ja,
klar.
Einmal falsche Treppe runter, keine Ahnung, Infekt, whatever. Also du musst ja erstmal überhaupt als Nachrücker gemeldet werden. Das ist ja mal das Erste.
Stimmt.
Ne? Wobei, ja, so, da ja sehr gute Argumente sind, weil die ja alle unter den Olympianormen sind. Also wir sind ja jetzt nicht im Bereich der Nicht-Olympianormen, sondern sind alle unter den Olympianormen. Also relativ gute Argumente. Die Qualifikation für Olympische Spiele, ihr Lieben, läuft da noch ein bisschen anders als normalerweise für Europameisterschaften oder für Weltmeisterschaften, weil die endgültige Nominierung erfolgt über den Deutschen Olympischen Sportbund. Der macht halt in Absprache mit den Fachverbänden, aber du weißt es selber, es gibt da immer wieder Diskussionen und immer wieder auch Zwist zwischen den Verbänden und den Verantwortlichen da beim DOSB. Die müssen dem nicht folgen und das wird auch nicht immer so gemacht. Aber wenn du so deutlich wie die Marathonläuferinnen und Läufer unter den Normen bist, da wäre es jetzt schon sehr schräg. Ja, also was ist das für ein Leistungsgedanke, wenn du dann sagst, nee, ihr fahrt aber doch nicht alle oder der oder die Nachrücker dürfen nicht. Also das ist Quatsch, ne? Aber das, weißt du, das sind so Situationen, da habe ich jetzt schon viel drüber nachgedacht. Was machst du jetzt? Was machst du in den Situationen? Auf was bereitest du dich vor? Also erstmal musst du für dich ja im Kopf halt auch damit klarkommen, dass du jetzt erstmal nicht auf der Liste der besten drei stehst. Dann musst du dir einen Saisonplan machen. Okay, vielleicht weicht der Saisonplan ja, sagen wir mal, bis Mai jetzt nicht so weit von einer normalen Marathonvorbereitung ab. Ja, also was hast du denn gemacht für ein Jahr, als klar war, okay, Olympia? Was hast du dann gemacht? Wie hast du die Planung gemacht?
Ich bin, also wir haben natürlich einen Leistungsnachweis noch erbringen müssen. Im Frühjahr, quasi, ne? Es war ein Halbmarathon oder eine Halbmarathonzeit. Wenn ich mich recht erinnere, ah ja genau, ich hatte natürlich auch den Anspruch, das macht man natürlich als Athlet schon so, man ruht sich nicht aus. Oder du würdest jetzt nicht freiwillig sagen, ich laufe im Herbst eine Zeit und dann sitze ich das aus, sondern du willst natürlich im Frühjahr trotzdem mal dein Glück probieren, ob du es noch schneller kannst. Aber ich war damals das war immer noch mein erster gefinischter Marathon, damals Berlin 2015, und dementsprechend auch nicht so viel Erfahrung mit, was macht ein Marathon mit deinem Körper, beziehungsweise was macht die Kombination, okay, von 12 Wochen belastendem Marathon-Training und dann noch einem für mich damals mit Sicherheit sehr außergewöhnlichen Tag, positiv gemeint, was macht das mit dir? Du gehst natürlich aus dem Ding raus, voller Adrenalin, voller Glücksgefühl etc. und denkst, okay, das war jetzt der erste Schritt in deine Marathonkarriere. Und darauf kannst du natürlich draufsetzen. Und ich habe damals nicht viel Pause gemacht, weil irgendwie, ich war schon zerstört, so 1-2 Wochen, so einfach muskulär und alles, aber nach 2 Wochen habe ich eigentlich mehr oder weniger gleich versucht, wieder in ein Training reinzukommen. Ich möchte nochmal kurz anmerken.
Das ist früh, ne?
Ja, für die Leute, die jetzt hier denken, 2 Wochen geht ja heutzutage. Nee, wir hatten damals schon auch noch andere Schuhe an. Das war, als ich noch jung war, ne? Damals hatten wir noch andere Schuhe, nämlich diese dünnen Schuhe.
Holzschuhe, das waren Holzschuhe.
Holzschuhe, ne? Genau. Und da war das aber noch ganz anders früher. Na, also es ist halt schon so, dass du mit den Schuhen tendenziell muskulär schon noch ein bisschen mehr gehandicapt warst, auf jeden Fall. Das sicherlich. Und ich war so motiviert danach, dass ich da auch, glaube ich, zu früh angefangen habe und auch jetzt keinen hatte, der mir da vielleicht gesagt hätte, du, lass mal noch ein bisschen mehr Luft dran. Das heißt, ich bin schon im Dezember auch wieder, wir sind nach Portugal wieder geflogen, um da eben einen guten Trainingsblock zu machen. Wetter war natürlich hier nicht so cool, waren da schon in Monte Gordo und hatte da dann schon relativ schnell diffuse Probleme mit der Wade oder Wadenbein, was sich als Haares dann rausgestellt hat, also eine Stressfraktur, wie man so sagt, also ein kleines Ödem oder ein kleiner Riss im Knochen, und der wird halt, das ist an sich nichts Dramatisches, wenn du dann 6 Wochen alternativ trainierst und das jetzt nicht so stark belastest, dann hast du jetzt keine großen Folgeprobleme zu erwarten, aber da war dann auch schon klar, Frühjahrsmarathon wird wahrscheinlich schwierig, weil du fängst ja dann auch nicht nach oder im Anfang Mitte Januar an mit 200 Kilometer zum Einstieg nach so einer Reha, sondern das muss ja dann schon behutsam aufgebaut werden. Und dann haben wir uns dann gesagt, okay, wenn jetzt nicht 3 Leute schneller rennen als die Zeit, die ich dann da aufgestellt habe, beziehungsweise 2.
Aber die Situation hattest du natürlich auch, ne? Dass dieses Warten müssen, ne?
Ja, das war schlimm. Also das ist nicht cool, dass du dich so handlungsunfähig fühlst und eigentlich gucken musst, was macht die Konkurrenz, und selber gar nicht deinen Hut nochmal in den Ring werfen kannst. Aber das waren, ja, waren noch andere Zeiten. Ich weiß nicht, wie den Opa klingen, aber es waren noch andere Zeiten. Damals gab es jetzt auch nicht 20 Leute, die das, was wir damals gemacht haben, konnten. Es gab Arne, der war durch. Es gab Hendrik natürlich, der eben eine 2, ich glaube, damals im Bereich 2:13:30 schon gelaufen ist, dann, ich glaube, in Düsseldorf. Ich glaube, das war sogar sein Debüt, also ein sehr, sehr guter Marathon. Zum Einstand, der war ja da saujung noch. Und dann gab es noch Julian Flügel, der knapp unter 2:14 mit mir damals in Berlin gelaufen ist. Und klar, tragisch war ja dann, dass sowohl Arne als auch Hendrik nicht starten konnten. Und ich musste aber noch einen verhältnismäßig moderaten Leistungsnachweis bringen. Ich glaube, ich bin in Berlin, musste ich irgendwie 65 Minuten im Halbmarathon laufen oder sowas. Das habe ich dann schon hinbekommen. Und dann bin ich in eine Marathon-Vorbereitung gestartet, auch ein bisschen später als geplant, weil das war das nächste Ding. Du musstest ja dann wieder gucken, dass du dich in Form bringst. auch da vielleicht ein Ticken zu übermotiviert gewesen, schon so eine latente Knieproblematik mitgezogen, die ich dann nach Berlin nochmal ein bisschen auskurieren musste, aber im Prinzip war das dann so Mai, Juni ging für mich die Vorbereitung auf Rio los und die habe ich dann auch in zwei Höhentrainingslagern in St. Moritz gemacht und ja, wir haben nicht viel, doch wir haben zwei kleine Rennen noch so als just for fun und zum Auflockern gemacht, ich glaube eins in Dresden, ein Zehner und ein Zehner noch in Berlin, in Berlin bei der City Night.
Also das stelle ich mir schon auch insgesamt echt komplex vor. Also sowohl vom Trainingsaufbau her, ich meine, klar, der ist natürlich irgendwie ja more or less klassisch, ne? Also dass man sagt, okay, was will ich eigentlich machen? Ich mache noch irgendeinen Lauf im Frühjahr auf jeden Fall. Das kann jetzt ein Marathon sein, das kann aber auch natürlich gut ein Halbmarathon sein. Und dann gehe ich halt entsprechend in die spezifische Vorbereitung rein. Aber ist lange nicht zu wissen. Plus, wir reden jetzt ja nicht davon, dass du in schnuckeligen, normalen Marathon gelaufen bist, sondern du bist in der Vorbereitung zu einem Olympiamarathon gewesen.
Ja.
Das heißt, erstens, setzen wir mal voraus, dass du da nicht einfach nur mitlaufen wolltest, sondern du wolltest da ja auf jeden Fall nach Möglichkeit Bestleistung laufen. Ohne wirkliche Erfahrung im Marathon wolltest du da Bestleistung laufen. Das heißt, wie habt ihr denn das Training im Vergleich zu deiner Vorbereitung auf Berlin gestaltet?
Also eine zeitliche Bestleistung haben wir fairerweise, muss ich sagen, gar nicht als so realistisch erachtet, weil wir natürlich wussten, auch ein Winter in Rio.
Klimatisch, ist ja klar. Klimatisch, zieh das mal ab, aber nimm mal einfach die eigentliche Vorbereitung, also die 12 Wochen Vorbereitung. Genau.
Also wir wollten in der besten Verfassung sein, so muss man es schon sagen. Also wir wollten in einer Verfassung sein, sodass ich hätte Bestzeit laufen können, wenn wir in normalen Breitengraden hier irgendwo einen Marathon gerannt wären. Klar, das war auf jeden Fall das Ziel. Wir haben zwischen Berlin und Rio auch nochmal sehr viel an dem Thema Wettkampfverpflegung getüftelt. Also muss man mal sagen, Frankfurt-Debüt war eine Katastrophe, weil ich mich damit einfach überhaupt nicht wirklich intensiv auseinandergesetzt habe. Wir haben dann Rad damals noch hinzugezogen von, kennst du glaube ich auch, kennst du auf jeden Fall, logisch, weil die ist im Triathlon ja auch sehr intensiv dabei, beratend, was sowas anbelangt, Caroline Rauscher, die wohnt nicht weit weg hier in Regensburg, also vor den Toren Regensburgs, mit der uns da auch nochmal intensiv beraten, eben vor dem Hintergrund zu erwarten, dass warme Temperaturen sind, höherer Flüssigkeitsverlust, wahrscheinlich auch mehr Bedarf an Salz etc. Und haben da echt viel versucht zu maximieren, was verträgt der Körper oder was kannst du schaffen zu trinken, während du aber auch gleichzeitig halt noch irgendwie 19 km/h einen Marathon rennst so ungefähr. Und wir haben noch was gemacht, wo wir uns lange die Entscheidung auch nicht einfach gemacht haben, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Es ist der Beginn gewesen, Höhentraining zu nutzen. Gleichzeitig war aber auch dann die Frage, wie machen wir das, weil wir wissen ja, wenn du in der Höhe bist in St. Moritz, was traumhaft ist, kann ich jedem nur empfehlen, wenn man im Sommer mal Urlaub machen kann, St. Moritz, ganz toller Ort für Urlaub an sich, aber auch zum Sporttreiben, Ausdauersport, Radfahren, Laufen etc. ist toll, Wandern ist toll. Du hast natürlich.
Also im Winter soll es da auch okay sein, habe ich mal gehört.
Ja, sorry, ich bin wintersportlich jetzt nicht so bewandert, aber das stimmt natürlich, im Winter bestimmt auch ein traumhafter Ort. Ist natürlich zum Trainieren perfekt, aber perfekt ist ja nicht das, was dich erwarten wird jetzt in Rio. Insofern war das so ein bisschen die Abwägung, macht es Sinn, in der Höhe von St. Moritz bei plus minus 20 Grad zu trainieren, wenn aber in Rio wahrscheinlich zwischen 25 und 30 Grad zu erwarten sind und eine ganz andere Luftfeuchtigkeit. Wir haben uns dann doch dafür entschieden, weil wir gesagt haben, der Höheneffekt, den können wir noch nicht so abschätzen. Das bringt uns vielleicht trotzdem was, dass du halt einfach eine andere Sauerstofftransportfähigkeit hast. Und wir haben das natürlich schon kombiniert mit einem Block dazwischen. Also wir hatten einen längeren Aufenthalt in St. Moritz. Dann nochmal, glaube ich, 3 oder 4 Wochen zu Hause, wo es dann ja dann schon Sommer war, wo es zumindest warm war. Die Luftfeuchtigkeit kannst du hier in Europa nicht in dem gleichen Maße simulieren, außer du gehst in Indoor-Bereiche. Ich glaube, in Holland gibt es auch viele so Trainingsfacilities, wo du halt Klimazonen simulieren kannst, aber dann halt auf dem Laufband.
Das gibt es in Großbritannien.
Oder Großbritannien auch, genau. Und sind dann nochmal dorthin gegangen nach St. Moritz für nochmal 4 Wochen und dann 2 Wochen zu Hause und dann nach Rio geflogen. Was in St. Moritz gut ist, das nutzen ja auch viele Athleten, die dort sind, weil im Prinzip betrifft das natürlich auch alle Bahnathleten, die im Sommer irgendwelche Diamond League Rennen machen. Auch da ist ja nicht 20 Grad meistens im Hochsommer, sondern ein bisschen mehr. Man kann in einer knappen Stunde Fahrzeit Maloja Pass runterfahren nach Italien. Da gibt es ein schönes Dorf, das heißt Chiavenna. Und dort gibt es eine Bahn, die, wenn man sich da anmeldet im Vorfeld, die man nutzen darf. Und da bist du natürlich innerhalb von einer Stunde bei komplett anderen Temperaturen dann unterwegs. Ne? Da ist dann schon richtig heiß. Das ist mehr oder weniger nicht komplett null, aber ich glaube 400 Meter oder sowas. Und da hat man dann bewusst auch mal Spitzen gesetzt und Trainingseinheiten, um sich der Hitze auch auszusetzen, damit man das nicht komplett verlernt. Und das war unsere Vorbereitung auf Rio eigentlich. Insofern anders, ja, wir haben noch ein paar mehr Longruns gemacht, also noch ein paar mehr Läufe bewusst Richtung 40 Kilometer.
Als in der Vorbereitung zu Berlin.
Richtig, da haben wir überhaupt das erste Mal 40 Kilometer Läufe gemacht. Das hatte ich in der Vorbereitung auf Frankfurt noch gar nicht gemacht, weil wir uns nicht getraut haben. Wir dachten irgendwie 30 und mal eine 35 ist okay. Ich weiß, Kollegen gibt's die...
Sag mal, aber ich muss noch mal eine grundsätzliche Frage.
Ja.
Wir reden jetzt vom Jahr 2014, 15, 16.
Yes.
Es gab keinen Know-how-Transfer aus der deutschen Marathonszene, respektive aus der Trainerschaft des DLV. Also Höhentraining, lange Läufe etc.
Wenig. Also es mag sein, dass mein damaliger Trainer Kurt Ring, der wird sich sicherlich mit Wolfgang Heinig ausgetauscht haben, der damals Bundestrainer war, beziehungsweise er war sogar leitender Bundestrainer für den ganzen Block Lauf. Und seine Frau Katrin Dörre-Heinig war für mich die damalige zuständige Marathon-Bundestrainerin. Und ich glaube, Kurt war mit denen schon im Austausch, aber hat jetzt auch nicht eins zu eins deren Philosophie übernommen, wo man sagen muss, also ich sag mal, Kurz Philosophie ist jetzt nicht ganz so anders wie Renatos. Also deswegen ist mir vielleicht auch nicht ganz, also nee, muss ich sagen, es ist mir schon schwer gefallen, das Training von Renato zu schaffen, weil der natürlich nochmal mit einem komplett anderen Kaliber von Athleten üblicherweise arbeitet oder gearbeitet hat in der Vergangenheit. Deswegen die Anforderungsprofile für gewisse Einheiten, vor allem Tempoeinheiten, die waren nochmal komplett anders wie das, was ich in Regensburg kannte, aber die Abfolge von Training und auch eine gewisse, ein gewisser Fokus auf Umfänge, das war ich in Regensburg schon gewohnt, weil Kurt das auch so gehandhabt hat. Da war es auch so, dass wir gesagt haben, wir wechseln. Das war eines der wichtigen Learnings von, ich komme als Bahnläufer zum Marathon 2014. Das ging vollkommen schief, ging vollkommen in die Hose. Und wir haben dann versucht, das irgendwie zu eruieren. Was war vielleicht zu wenig? Was war zu viel? Was müssen wir anders machen? Und was wir da schon gelernt haben, und das fand ich auch krass bei Renato, ist das Maximieren von Regeneration. Also natürlich klingt es komisch, wenn man einerseits 200 Kilometer rennt, aber die Abfolge ist anders geworden. Wir haben früher ganz klassisch, wie es wahrscheinlich viele auch Bahnathleten machen, du hast eigentlich drei harte oder Belastungstage gehabt. Jeder zweite Tag war ein Tag, wo du ein Tempoprogramm gemacht hast, ein Fahrtspiel, ein Tempodauerlauf oder ein Longrun, der vielleicht eine gewisse Belastung hatte. Irgend sowas in der Art war jeden zweiten Tag der Fall.
Wobei der Longrun dann vielleicht mal 10, 12, also nicht 10, aber 12, 15 war.
Nee, der war dann auch schon als Bahnläufer so 15.000, schon eher so 25. Was aber ja damals mit, wenn du das, weißt du, wenn du die Gesamtbelastung trotzdem eher bei 140 oder im Sommer vielleicht auch mal 120 nur, klar, wenn du voll in der Bahnsaison bist, sind wir auch nicht mehr viel gerannt, aber in der Vorbereitung 160 Kilometer vielleicht gelaufen bist, dann hat eine 25 nicht wehgetan und wir waren ja damals schon fit genug, dass du auch einen 25er in 330, 340 auf einen Kilometer rennen konntest. Insofern waren wir ja da gar, also zeitlich betrachtet, ja gar nicht so lang unterwegs, weil lass mich überschlagen, Vierer Schnitt ist einfach zu rechnen, 4 Minuten auf einen Kilometer, da bist du bei einer Stunde 40.
Ja.
Da bist du ja nicht mal bei anderthalb Stunden oder roundabout bei anderthalb Stunden für einen 25er. Ja, ja. Das war jetzt zeitlich.
Haben wir ja schon oft gesagt, ist ja kein Longrun, sondern nur ein Fahrrun.
Genau, wie die Amis sagen würden, wie haben sie es immer gesagt, Semi-Longrun oder irgendwie sowas. Und das haben wir dann gemerkt, dass das in Frankfurt nicht gut funktioniert hat, weil wir haben halt damals gedacht, oder ich habe damals auch gedacht, naja gut, wie schwer kann das sein? Auch ein bisschen überheblich. Ich mache einfach mehr Kilometer, ich mache längere Longruns und sonst lassen wir alles gleich. Aber was halt auch, glaube ich, nicht gut funktioniert hat, ist, dass wir jeden zweiten Tag ja probiert haben, dann trotzdem innerhalb von, du rennst mehr, du hast längere Longruns und machst trotzdem jeden dritten Tag eine Belastung. Das ist too much gewesen. Und bei Renato, der treibt es ja fast noch mehr auf die Spitze. Der macht ja dann die Belastungstage noch viel krasser, bis hin zu einem Special Block. Das kommt natürlich selten genug vor, aber der übertreibt es ja fast, dass man das extrem ausbaut, aber auch dann danach sagt, Minimum 2 Tage oder wenn es länger dauert, 3 oder 4 Tage sogar, wirklich nur joggen. natürlich auch einen Umfang. Im Profibereich ist es natürlich auch nötig, dass du roundabout dann deine 30 Kilometer am Tag abreißt, aber wirklich, wie die Kenianer sagen würden, pole pole, um dann, wenn du frisch erholt bist, wieder in diesen nächsten Belastungsding reinzugehen. Und bei, jetzt komme ich wieder zurück zu Wolfgang Heinig und warum Kurt sich mit ihm sicherlich beraten hat, aber jetzt nicht alles eins zu eins übernommen hat. Wolfgang hat sehr sehr danach trainiert, was er in der DDR natürlich gelernt hat. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie negativ, aber es ist einfach eine komplett andere Herangehensweise, die Kurt Ring damals fremd war oder einfach, ja, das sind halt gewisse Philosophien aufeinandergeprallt, wo er gesagt hat, das wird er jetzt nicht eins zu eins dann adaptieren. Die haben immer in Blöcken trainiert. Immer sehr stark geblockt. Also die haben immer, jetzt nagelt mich nicht fest, wenn jemand zuhört, Kata oder so, korrigier mich gerne oder Gesa, aber ihr habt immer, also quasi, das war immer eine Abfolge von 3 Einheiten. Ich glaube, immer zuerst waren es, oh shit, ey, was, ich glaube, eigentlich war es erst Tempo, also mal Bergsprints oder halt wirklich Intervalle, dann war es TDL am nächsten Tag, immer am Nachmittag noch auslaufen natürlich, also wir reden von 2 Einheiten Minimum, aber sagen wir mal Intervalle oder Bergsprints oder whatever, irgendwas Schnelles, dann war es ein TDL, abhängig natürlich von deiner Zielstrecke, natürlich hat der Gesa keinen 20 Kilometer TDL gemacht, aber irgendwie irgendwas 8 bis 10 bis 12 Kilometer TDL, die Marathonläufer dementsprechend länger und am Tag drauf dann ein Longrun. Bei den einen ist der Longrun halt dann 18 Kilometer und bei Marathonläufern kann der bis zu 40 sein. Dann 2-3 Tage easy und dann hat sich das immer so, also gar nicht an Wochentagen orientiert, okay, sondern immer so fortlaufend durchgezogen. Und das war nicht kurz Philosophie damals oder wahrscheinlich ist es heute die auch noch nicht, sondern da hat man einen Reiz gesetzt, 2 Tage Pause, nächster und so weiter und so fort. Und bei Renato, wie gesagt, ja, aber fast noch ein bisschen extremer.
Da ist ja natürlich die grundsätzliche Aufteilung der Woche ist näher von Renato und Wolfgang Heinig, ne, weil er schon ein relativ starker Reiz auf eine klare Regenerationsphase trifft. Ne?
Genau. Ja, also ja.
Ist auch spannend. Wir sind heute bei der 197. Aufführung und wir reden zum ersten Mal über die Phase deines Lebens. Das ist auch geil.
Ja, also ja, das ist, also ich denke, wir haben ja, das ist das ganz Gute, selbst wenn man mal eine Folge hat, wo wir jetzt nicht so viel aktuelles Tagesgeschehen zu besprechen haben, weil zum Beispiel letztes Wochenende nicht so viel passiert ist, ist ja schön, dass man solche Sachen immer noch rauskramen kann, auch nach so einer langen Zeit. Man weiß ja immer nicht, ich denke mir auch immer, was, also schreibt uns das auch gerne mal. Wollt ihr mehr so Trainingszeug hören, was wir früher gemacht haben oder andere Leute, was wir ausgraben können, was die früher gemacht haben, wenn wir mal keinen Gast haben? Oder ist das irgendwie für euch zu spezifisch, zu langweilig? Also solche Sachen können wir natürlich immer ausgraben. Auch da hat sich natürlich auch auf der Bahn, auf kurzen Strecken vieles im Laufe der Zeit geändert. Was, glaube ich, sinnvoll
ist. Was mich gar nicht in Ruhe lässt, ist, dass es ja doch more or less Trial and Error war. Ja, weil
ja, viel ausprobieren.
Also, ja, das ist wahnsinnig viel ausprobieren. Und wir reden jetzt ja von einer Zeit, wo das Know-how ja doch, also es war ja zumindest zugänglich. Ja, also wenn es vielleicht auch jetzt diesen persönlichen Austausch nicht in üppiger Form gegeben hat, weil es ist ja auch immer eine Frage, was bist du eigentlich für einen Typ Läufer? Also worauf spricht dein Organismus, dein Körper halt gut an? Was bedeutet es, dass du vorher Bahnläufer warst?
Genau,
ja, total. Bist du überhaupt in der Lage, langsam zu laufen, weil das für dich so langsam ist, jetzt im Vergleich zu dem, was du sonst gelaufen bist, dass du es gar nicht mental und physisch körperlich aushältst, so langsam zu laufen.
War für mich am Anfang ein ernsthaftes Problem. Also wenn du halt sonst, wie gesagt, wenn du sonst nicht diese ganz krassen Wochenumfänge hast und tendenziell sonst Tempoeinheiten halt knackig sind. Natürlich ist das anstrengend, das ist aber eine ganz andere Belastung. Das ist halt Laktat und Marathon ist halt einfach extrem ermüdend und für den Bewegungsapparat ein großer Stress. Dann hast du eigentlich immer okaye Beine, würde ich jetzt mal sagen. Klar, wenn du jetzt eine ultra krasse Laktateinheit hast, eines von den Abschlussprogrammen, da hast du vielleicht 2-3 im Jahr in der Hochsaison, wo das wirklich dann Peak Shape ist. Da bist du natürlich auch am nächsten Tag mal richtig im Eimer und schaffst nur locker rumzutraben. Aber ansonsten war es meistens so, du läufst dich ein bisschen aus. Und Nachmittag ging dann meistens schon ganz gut. Ging schon ganz gut bedeutet, wir waren ja, jung und dumm, würde ich das sagen, aber das ist jetzt sehr spitz ausgedrückt, aber wir waren natürlich damals auch ein Haufen in Regensburg. eine Trainingsgruppe, alle Anfang, Mitte 20, ne? Viel Testosteron, Felix wird jetzt hier wahrscheinlich nicken und zustimmen und wird mir was in die Schuhe schieben, dass ich immer versucht habe, die Leute bei den Dauerläufen zu zerschroten. Vielleicht war das auch so. Aber es
und
ist
natürlich Trash-Talk, ja?
Natürlich immer. Und wenn die Neuen mal dazu kamen, irgendwie im Herbst neue Leute, die zum Studieren nach Regensburg kamen und meinten, sie müssen mal bei einem Dauerlauf hier einen auf dicke Hose machen, die haben es aber dann auch also bitter bereut, weil dann wurde der Dauerlauf vielleicht ein bisschen länger und ein bisschen schneller und die wussten nicht, wie es anders zurückgeht und dann mussten die da dranbleiben und dann waren die halt für die restliche Woche dann durch, weil das Wettkampf also, war.
Das klingt aber nach sehr sortiertem Profitum.
Das ist Learning by, wie soll ich sagen?
By destroying yourself.
Genau. Bei gucken, was die Großen machen, aber vielleicht auch nicht übertreiben. Also es war, ich auch hatte schon einen gewissen, wie soll ich sagen, wir hatten schon einen gewissen Schulungsauftrag sozusagen, die anderen ein bisschen einzunorden. Aber was schon, also was halt, also ich glaube, das ist im Rückblick auch schwer zu bewerten, aber es hat ja funktioniert in der Zeit. Und Dauerläufe, wenn ich frisch war, wenn ich okay, gut drauf war, also ich glaube schon, dass ich auch mit dem Wissen heute, es ist nun mal so, geht das Leben halt, was man heute mit 36 weiß, da wären sicherlich manche Dinge auch gut gewesen, wenn man schon mit Anfang 20 gewusst hätte und dass man nicht immer mit dem Kopf durch die Wand muss. Auf der anderen Seite war man damals so belastbar, dass man manchmal auch verrückte Sachen gemacht hat und sich nicht so einen Kopf gemacht hat und dann hat es halt auch funktioniert teilweise. Also Beispiel, die Dauerlaufgeschwindigkeit, also mir ist es wirklich extrem schwer gefallen, glaube ich, 4-Minuten-Schnitt zu laufen. Wenn es ein lockerer Dauerlauf war und man war in einer Gruppe, ging das leichter, weil man halt einfach die ganze Zeit gequatscht hat, dann ging das auch mal und Kurt hat auch oft genug geschimpft, zu Recht, dass diese Dauerläufe, wenn sie regenerativ sind, langsam sein sollen.
Eskaliert sind.
Ja, aber zum Beispiel normaler Dauerlauf, ey, langsamer als 3,45 selten, meistens irgendwo 3,30 bis 3,45. A, es ging schneller rum. B, es hat einfach tausendmal mehr Spaß gemacht, an der Donau 3,30 zu rennen, als warum dann 4,10. Wo man aber heute weiß, an den Zwischentagen zwischen...
Weil es die Aufgabe ist.
Ja, zwischen den Tempoeinheiten. Es ist nicht so ein Riesenunterschied, ob du dann eine 4 Minuten oder 3,30 rennst. Im Zweifelsfall macht ja, dich halt mit 3,30 mehr kaputt. Das
ist natürlich Quatsch. Ne?
Genau, ja. Das bringt dich jetzt nicht. Das sind eigentlich nicht die Einheiten, die dich besser machen. Aber als junger Mensch denkst du immer, je härter, desto besser. Beziehungsweise, wenn du es kannst und wenn der Körper es zulässt, irgendwann hast du ja eine Fitness erreicht, wo das einfach geht. Dann hinterfragst du es irgendwann nicht mehr. Das hat sich ja mal hochgeschaukelt. Das habe ich eigentlich auch nur einen Sommer für ein paar Wochen gemacht. Wahrscheinlich war es auch too much. Da war ich so 22, 23 vielleicht, würde ich sagen. Und ich dachte irgendwann, the sky is the limit. Auf einmal habe ich gedacht, ich habe das Game durchgespielt. Ich weiß jetzt, wie es geht, weil ich kann, es gibt nichts, was ich nicht kann. Und natürlich haben Kollegen wie Felix komplett den Kopf geschüttelt, weil auch niemand mehr mitgemacht hat. Und Kurt hat auch gesagt, du spinnst. Aber das ging, ich weiß doch, dass wir da, das war dann schon wahrscheinlich so Mai, Juni, du warst dann so, du hast die ersten Tempoprogramme gemacht, du hast gemerkt, die Form kommt. Dann hast du natürlich trotzdem Uni gehabt. Ich war jetzt nicht der fleißigste Student, aber natürlich hast du trotzdem versucht, wenn Vorlesung oder Seminar war, dort zu sein. Training immer ein bisschen drumrum und dann so zwischen den Dingern halt kurz an die Donau runtergefahren. Er hat gesagt, ich mache einen Dauerlauf. Kurt hat gesagt, ich soll 10 Kilometer Steigerungsdauerlauf machen, weil wir heute Abend eine Tempoeinheit haben, die wichtig ist. Steigerungsdauerlauf bedeutet auf gut Deutsch, also du sollst dann einfach wirklich easy locker anfangen und damit die Beine sich nicht ganz scheiße anfühlen, hinten raus ein bisschen locker reinsteigern. Ja, ich glaube, ich habe angefangen, erster Kilometer 3,50, letzter Kilometer war unter 3 Minuten. Ich bin dann 32 Minuten gerannt an der Donau und dachte mir so, oh, das hat sich gefährlich gut angefühlt, aber jetzt wird es heute Abend richtig in die Hose gehen und ich werde richtig aufs Dach bekommen von meinem Coach. Und ich habe abends übel abgerissen. Und ich weiß nicht, was da los war. Das war so eine Phase von 6 Wochen. Und da bin ich auch super viele Bestzeiten gerannt in dieser Zeit. Ich habe dann nicht mehr viele Wochenkilometer gemacht. Diese Grundlagenphase, die war meistens mit deutschen Crossmeisterschaften mehr oder weniger vorbei. Und man hat sukzessive Wochenkilometer ein bisschen runtergefahren. Vielleicht irgendwo zwischen 120, 140 noch für einen Langstreckler wie mich. Und die Qualität ist höher geworden. Das heißt, du bist einerseits natürlich viel frischer gewesen. Und auch die Tempoprogramme, gut, im Mai, Juni sind die schon noch so mit 8x1000 auch gewesen, 4x2000, aber du hast jetzt keine 10, 12, 14 Kilometer Umfang für sowas gemacht. Und dann hast du natürlich auch sowas mal gemacht wie 15x300 mit 100 Meter Trabpause, also richtig knackige Sachen. Irgendwann 10x400, ich konnte in der Zeit 10x400 mit, ich glaube, das war dann aber schon lange Pause, so 75 Sekunden Pause, in unter 60 Sekunden rennen. Ich habe einen 59er Schnitt da gehabt. Da bist dann 15 Meter PB gerannt, du bist 5000 Meter PB gerannt. Das war so eine Phase in so einem Sommer. Da machst du dir keinen, du zerdenkst es nicht so sehr wie später vielleicht auch und hinterfragst nicht so viel, sondern machst einfach. Dann ziehst die Schuhe an, merkst du, Steigerungsdauerlauf. Erster Kilometer, 3,50. Hätten wir mal besser mit 4,20 angefangen. Ja, mach mal die nächsten schneller. 3,40. Ah, okay, ja, dann muss der nächste ja wieder schneller sein. Ah, okay, 3,30. Und letzter Kilometer irgendwie 2,55 und stehst am Parkplatz und denkst dir so, hat sich ja echt gar nicht so schlecht angefühlt. Und ja, das ging damals irgendwie.
Du standst alleine am Parkplatz, weil die Gruppe nicht mehr
ja,
da war.
Da ist schon gar keiner mitgekommen, weil die schon gedacht haben, der ist ja komplett bescheuert. Da ist schon gar keiner mitgelaufen. Und wenn ich das dann nachmittags erzählt habe, was ich morgens gemacht habe, also alle Beteiligten, egal ob Coach oder Teamkollegen, also ich dachte, komplett neben der Spur irgendwie. Aber es ging damals irgendwie.
Das hat nicht irgendeinen Response in dir ausgelöst?
Und nicht unmittelbar. Ich habe das, glaube ich, irgendwann mal versucht, so ein bisschen zu reproduzieren. Ich glaube, im Jahr drauf, und ich habe es nicht hingekriegt. Nein,
ich meine die Reaktion deines Coaches und deiner Trainingsgruppe.
Die waren komplett, also der Kurt hat mich erstmal komplett rund gemacht, weil er dachte, ich habe an dem Morgen, und im Sommer ist es halt so, du hast ja dann 10.000 Meter, hast ganz wenige Shots. Du hast halt deutsche Meisterschaften Anfang des Jahres, ist aber meistens nicht schnell. Dann hast du noch einen 10.000er vielleicht, wo du, wenn du Glück hast, sowas wie eine 10.000 Meter Europacup. Und da zählt natürlich jede Tempoeinheit, weil du hast halt zwei Tempoeinheiten in der Woche. Und wenn du dann irgendeine wichtige Einheit deshalb vergeigst, weil du morgens einfach komplett ausrastest und irgendwie da komplett freidrehst, dann kann ich einen Trainer verstehen, der sich dann abends am Nachmittag um 5:30 auf dem Platz steht und sich fragt, was eigentlich mit seinem Athleten nicht ganz richtig ist, weil die Aufgabe war relativ simpel. Er soll einen Steigerungsdauerlauf machen, locker anfangen mit einem
guten. Du hast einen Steigerungslauf gemacht.
Habe ich auch gesagt. Jeder Kilometer schneller geworden. Also insofern habe ich die Aufgabe meiner Meinung nach schon erfüllt. Aber ich verstehe natürlich total, was er meinte. Also du solltest halt. Also
jetzt verstehst du.
Genau. Und vor allem, ich bin natürlich danach hingegangen, wenn du dann auch noch das Tempoprogramm am Abend rasiert hast und keine Ahnung, deine, weiß ich nicht, 8x1000 dann wegen mir in 2,45 oder irgendwas gemacht hast, dann bist du natürlich erst recht zum Coaching gegangen. Ja, hat doch alles gepasst. War doch genau so, wie du es wolltest eigentlich. Und das ging halt in der Zeit, wenn man jung ist, schon mal. Habe ich aber auch selten geschafft dann oder gar nicht mehr geschafft, das so zu reproduzieren. Also das klingt jetzt komisch und ich versuche das, mir fällt es auch schwer in Worte zu fassen, aber in der Phase für 2 Monate hat alles gepasst und da bist du viel mehr noch nach Bauchgefühl gelaufen. Das hat sich für mich einfach richtig angefühlt oder ich hatte halt Bock, weißt du, so und dann.
Laktat habt ihr nicht gemessen, ne?
Nee. Da hat einfach jede Einheit gepasst in dem Sommer. Das war so und auch so, wie gesagt, solche schnellen Sachen. Ich habe es einfach gemacht, weil ich es konnte. Es hat sich gut angefühlt, hat einem natürlich ein krasses Selbstbewusstsein auch gegeben. Da hast du dir gar nichts mehr geschissen in irgendeinem Callroom, weil du einfach gedacht hast, du bist der Geilste, so ungefähr. Weil du ja auch im Training alles machen konntest, was du wolltest. Und das ist auch manchmal gut. Also das ist eine schwierige Sache. Ich glaube, für Marathon, was ja dann auch erst viele, viele Jahre später erst kam, ist es sehr wichtig, dass man einen richtigen Plan hat. In allen Belangen. Pacing, Verpflegung. Das hast du als alles als, vielleicht bin ich einfach deswegen so ein schlechter Marathonläufer gewesen im Verhältnis, weil ich viel mehr Bauchläufer war und das aber eigentlich diese Qualität eher auf der Bahn hab nutzen können. Aber leider ist so untalentiert, als dass ich es da richtig hätte weit bringen können. Das ist vielleicht die Krux an der Sache. Für Marathon eigentlich viel zu impulsiv und viel zu wenig Bock auf das alles durchplanen. Aber leider für Bahn leider zu untalentiert und zu langsam, als dass man es da zu Olympischen Spielen geschafft hätte.
Also sagen wir mal so. Also das mit deinem Buch, ne, das hast du ganz falsch angelegt.
Jetzt bin ich gespannt. Hätte ich noch einen schreiben müssen.
Das ist ja noch nicht vorbei, das kannst du ja immer noch machen. Ne? How to Destroy Yourself muss dein Buch heißen. das catcht mich doch auch ganz anders, wenn das irgendwo in der Auslage liegt.
Ja, wenn du diese Zeit so, mein Felix weiß das ja, das war die Zeit, als er auch nach Regensburg kam, Florian Ort damals dann auch im Verein, nicht immer in Regensburg. Aber
den
auch
hast du auch erstmal schön eingenordet oder was? In den Ball?
Oh ja, Felix hat schon, also der wird das jetzt wahrscheinlich, also falls er die Folge mal hört, unser Management hier hört ja nicht jede Folge, aber falls Felix hier reinhört, dann wird er das auf jeden Fall bestätigen, da könnte man eine extra Sonderfolge mal mit Felix machen, der kann dann bestimmt ein paar gute Storys erzählen. Es hat sich auch vor allem im Trainingslager natürlich schnell hochgeschaukelt, wenn da noch Leute, also das ist wie ein Florian Ort, 3,34 auf 1500 und so. Der
kann ein Tempo natürlich im Zweifel dann auch mitgehen, ja, also ein Schwachsinnstempo einfach mitlaufen.
Auf der Bahn hätte ich da gar keine Chance gehabt tendenziell war es so, dass ich natürlich aerob stärker war, also für so TDL-Geschichten, wobei auch der Flo da richtig gut war. Ich glaube, er hat das weniger trainiert. Ich glaube, da hätte er noch auf jeden Fall Reserven und Potenziale gehabt, auch richtig gute 5 zu laufen, weil man muss ja überlegen, mit einer 3,34, Dieter Baumann hat 3,33 stehen gehabt, was ja auch wirklich eine sehr gute 15-Meter-Leistung ist. Und Flo hat jetzt nicht, glaube ich, so viel Bock gehabt auf das ganze Ausdauertraining. Hat ihn nicht davon abgehalten, noch ein paar Mal deutscher Crossmeister zu werden, wo du ja schon mal siehst, was er für eine Qualität trotzdem offensichtlich hatte, auch wenn er da jetzt nicht so einen großen Wert drauf gelegt hat im Training. Aber das hat sich natürlich auch alles so ein bisschen gegenseitig befruchtet. Ja, es war eine Zeit, es waren junge Typen, die alle Bock auf Laufen hatten. Man hat nicht, also die Trainer haben sich schon den Kopf zerbrochen, die haben sich bestimmt auch viele Sorgen gemacht und vielleicht auch ein paar mehr graue Haare bekommen, weil sie so schwer steuerbare Athleten hatten in Teilen. Aber wir selber haben da, glaube ich, sehr viel Selbstbewusstsein rausgezogen aus diesem Training, nach Gefühl miteinander Grenzen auch austesten, auch mal die Finger verbrennen. Aber ich fand es auch immer schön, das hat Kurt uns dann auch erlaubt, dass wir vielleicht zum Ende einer Saison, zu einer Spätsaison, Late Season, wie die Amis ja gerne sagen, also Saisonhöhepunkt vielleicht schon vorbei, egal ob es jetzt nationale Meisterschaften sind oder vielleicht U23-EM oder whatever, sagen wir mal, es ist Ende Juli, Anfang August und man hat noch eine gute Form gehabt, dass man dann gesagt hat, hey, ist jetzt eigentlich, wer Bock hat, also zu schade, jetzt schon in die Saisonpause zu gehen. Wenn ihr Lust habt, dann rennt doch Strecken, die ihr sonst nicht so häufig rennt. Also 800 war bei mir sowas. Ne? Machst du als 5000 Meter Läufer, trainierst du jetzt nicht spezifisch drauf, aber dann hast du halt nochmal 3-4 Wochen angehängt, wo du noch weniger Umfang gemacht hast und nur noch auf das, was du Bock hattest. Also irgendwie, manchmal war eine Einheit, das weiß ich noch, da war eine Einheit 400 und 600 Meter. Also ganz ungewöhnlich.
Also nur das. Genau. Einmal 400, einmal 600. Genau. Das sind eigentlich Einheiten, klar, die machen 800 Meter Läufer.
Genau.
Ja. Die machen aber auch 400 Meter Läufer oder 400 Meter Hürdenläufer.
Genau. Mhm. Und das war dann so, du machst dich ganz normal
warm. Aber in der Vorbereitung, die macht man eigentlich nicht in der Wettkampfsaison.
Genau. Und für uns war das ja das denkbar kürzeste und laktazideste, was du in der ganzen Saison machst, weil natürlich 5000 Meter, da machst du 6x1000 in Race Pace. Also wir haben damals zum Beispiel 6x1000 so in zwischen 2,35, 2,40. Das waren normale Tempoeinheiten für mich. Als 5000 Meter Läufer. Ist auch schnell, aber ist einfach viel Volumen ja trotzdem noch. Und dann eben für so diese Late Season vielleicht auch noch 3x1000 Meter deutsche Meisterschaften, da waren wir teilweise auch schon, waren wir auch nicht schlecht, muss man sagen. Deutscher Meister waren wir mal, Vizemeister, ich glaube, bayerischer Rekord haben wir noch. Musst dir überlegen, wenn du zu dritt, Felix, ich bin immer, Langstreckler muss immer auf 2 laufen, da gibt es nichts zu taktieren, entweder hast du einen Vorsprung, dann musst du einfach Gas geben oder du musst ein Loch zulaufen, dann musst du auch Gas geben. Und Flo meistens Schlussmann, ich glaube, wir sind, was ist unsere Bestzeit? Ich glaube 7,05. 7,05 bedeutet im Umkehrschluss, das ist ein Schnitt von 2,21 pro Mann, also Flo ist sicherlich unter 2,20 gelaufen, da musst du schon ein bisschen Laktat abkönnen und 400, 600, ja, was bist du da gerannt? Da bist du halt dann vielleicht für meine bescheidenen Verhältnisse, ich war jetzt nie super schnell und natürlich nicht irgendwie aus einem Block oder sowas, sondern fliegend, aber also bist halt 5 Meter angelaufen und dann halt, was halt ging, 53, 54 vielleicht die 400 und dann hast du eine lange Pause gehabt, was wir auch nicht gewohnt sind, dass du dann mal so 8 Minuten Pause hast. Und dann 600.
Lange Pause, 8 Minuten, wie schön.
Ja, 600 in 1,21 also oder so.
Da würden jetzt zum Beispiel die Laktat-Freunde, die würden dann noch länger Pause machen.
Ja, genau. Also ja. Ich denke, Langsprint oder so machen wahrscheinlich 12 Minuten oder so. Oder Viertelstunde vielleicht.
Ja. Ja, ja.
Ist aber eine komische Pause, muss ich auch sagen, weil wenn du sonst als Langstreckler gewohnt bist, du hast zwischen 60 Sekunden und 2 Minuten üblicherweise irgendwas in der Range. Oder bei 400 dann in der frühen Saison vielleicht sogar kürzer, dass man mal was macht mit nur 45 Sekunden. Du fragst dich ja teilweise, was mache ich noch? Ich werde kalt, so hat man, obwohl es ja natürlich draußen 30 Grad hat, aber denkst du, so, meine Muskeln irgendwie, ich kann ja nicht noch eine Runde jetzt traben.
Man kann noch eine Runde traben. Also im Zweifel reicht sogar hin und her gehen und sich dann halt wieder ein bisschen aktivieren. Das reicht schon aus.
Genau. Aber das war geil, das hat Bock gemacht und dann brennt man halt auch mal 8 Meter Bestzeit.
Das ist schon alles sehr verrückt, muss ich sagen.
So war das, als wir noch jung waren. Aber ja, cooler Exkurs, muss ich sagen, für mich selber gerade gewesen. Habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht, weil es natürlich auch schon 15 Jahre her ist ungefähr. Aber das war eine geile Zeit damals. Das hat schon Bock gemacht. Das war noch gleichzeitig so, wie man es angefangen hat.
Genau, jetzt stell dir mal vor, du hättest alles vernünftig gemacht, also mit dem Wissen von heute. Aber das ist ja alles hypothetisch, ne? Also heute könntest du das ja eigentlich einfach mal wieder machen. Aber
das Problem ist, glaube ich, Ralf, die genaue Balance zu finden zwischen Unvernunft und Vernunft, weil ich sag mal, eine gehörige Portion Unvernunft ist auch wichtig, um verrückte Dinge zu tun, die du vorher noch nicht gemacht hast.
Sagen wir mal, um Grenzen auszutesten, muss man sich ja auch mal, ich würde eher sagen, ein kalkuliertes Risiko
genau,
geben.
Genau. Und das geht halt oft, ein kalkuliertes Risiko, aber machst du halt oft, wenn du diese Unbeschwertheit noch hast.
Jeden Tag gehen.
Nee, auf keinen Fall, Aber diese
Unbeschwertheit. Selbst dreimal die Woche ist zu viel.
Ja, das stimmt. Habe ich ja auch gemerkt, das ging dann mal 8 Wochen gut und dann irgendwann merkst du aber, dass dann natürlich irgendwann auch die Energiereserven mal leer sind, ne? Aber auf der anderen Seite...
Ich meine, von dem State of Mind, ich weiß, wie es geht, ich habe das Game jetzt durchgespielt, zu oh scheiße, doch nicht. Was ist da passiert in der Zwischenzeit? Oder wann kam die Erkenntnis, oh, geht doch nicht?
Ja, das ist... Ich glaube, dass das so, also die Saison hat bis zum Saisonhöhepunkt dann noch gut geklappt, aber man hat dann gemerkt, dass das alles trotzdem endlich ist, weil zwischendurch kriegst du ja fast so einen Höhenflug, also, oder was heißt Höhenflug, aber du hast irgendwann das Gefühl, und das ist erstmal total erhebend und erweitert deinen Geist so krass, dass du auf einmal denkst, boah, ich hab's jetzt raus, endlich hab ich's, ich mache jetzt Leichtathletik, seit ich ein kleiner Junge bin, und natürlich hast du dich jedes Jahr weiterentwickelt und alles cool und so, aber da denkst du auf einmal, du hast so diesen heiligen Gral gefunden, irgendwie hast du jetzt das gefunden, das System oder die Belastung, die dich befähigt, keine Grenzen mehr zu sehen, weil in dieser Phase, in diesen 6-8 Wochen denkst du auf einmal, ich weiß nicht, was jetzt anders ist zu sonst, aber Training fühlt sich leicht an. Es klappt alles, was du probierst. Du kannst auf einmal, warum soll ich so langsam rennen, wenn das auch so geht quasi? Und offensichtlich hast du das Gefühl, dass es sogar das Ganze unterstützt, also dass das dazu beiträgt, dass du noch weiter und noch schneller und in noch kürzerer Zeit regenerierst, aber es ist halt so, ich war wahrscheinlich vielleicht ein bisschen früh in der Saison, aber ich war halt in einer Peak-Shape, offensichtlich hat mein Trainer damals einen guten Job gemacht in einer guten Wintervorbereitung, auch wenn man das als junger Athlet vielleicht nicht ganz so zusammenfasst, und auf einmal merkst du, dass halt alles möglich scheint. Nach 8 Wochen merkst du natürlich auch, es gibt halt sowas wie Hochform, und diese Hochform lässt sich leider Gottes eben nicht unbegrenzt ausdehnen, sondern die hast du halt 6 Wochen, die hast du vielleicht 8 Wochen maximal, und dann ist irgendwann, signalisiert dir der Körper, jetzt geht die Formkurve wieder runter und irgendwann wird es auch mal wieder Zeit, in eine Grundlagenphase einzutreten. Dafür gibt es ja einen Herbst und einen Frühjahr und Crossläufe und all das, aber zu der Zeit in dem Sommer mit Anfang 20 dachte ich echt mal kurz, ey, wenn das so weitergeht, Alter, was geht denn da nächstes Jahr? Und es geht halt leider nicht immer so, weil jede Wintervorbereitung ist auch ein bisschen anders. Du hast mal vielleicht eine Verletzung, dann hast du nicht immer die gleichen Ausgangswerte, vielleicht in einem März. Und ich glaube, damals bin ich halt für meine Verhältnisse sehr gut durch den Winter gekommen. Hatte, wenn ich mich recht erinnere, auch bei der Abschlussleistungsdiagnostik, wir haben eigentlich immer 3 Leistungsdiagnostiken gemacht, eine zu Beginn der Vorbereitung, meistens so im 2-3 Wochen antrainiert und dann irgendwie Anfang Oktober. Ist-Zustand feststellen, dann haben wir im Dezember oder Anfang Januar, meistens Dezember noch vor Weihnachten, bevor wir dann in ein Frühjahrstrainingslager nach Portugal sind, mal geguckt, was hat jetzt die ersten 2-3 Monate, was haben wir da uns erarbeiten können, und dann beginnt meistens die Phase, wo wir dann wirklich gezielter Schwellentraining gemacht haben, also die ersten 3 Monate wirklich Umfang, Kraft, also Kraft im Kraftraum, aber auch Kraft im Gelände, viel Fahrtspiele gemacht, ohne dass man jetzt zu sehr auf eine Uhr geguckt hat. Dann Frühjahr, also Januar bis März, wirklich gezielt auch mit 10 mal 1000 als Einheit, wo du gesagt hast, Tausender in Belastung sind im Schwellentempo, also bei mir meistens im Bereich um 3 Minuten, und die Pause in Anführungszeichen war dann so 3,20, also es ist ein sehr hochqualitatives Tempowechsel-Fahrtleck-Ding gewesen, wo man versucht hat, dann nochmal gezielt die Schwelle zu verbessern, meistens gepaart mit Crossläufen, und als Abschluss dann in der Regel im März die deutschen Crossmeisterschaften, danach wieder Leistungsdiagnostik. Im besten Falle war dann die Werte nochmal deutlich besser als im Dezember. Und dann hat man schon angefangen eigentlich mit dem Ostertrainingslager in Cervia und sowas in Italien, eine Bahnsaison vorzubereiten. Also Tempoläufe vermehrt auf der Bahn, vielleicht noch nicht in Spikes, aber auch tempotechnisch mal weggehen von Schwelle Richtung 10.000 Meter Tempo, vielleicht mal 5.000 Meter Tempo antatschen. Und spätestens so nach den deutschen 10.000, die ist ja dann, die waren immer so im Mai, Anfang Mitte Mai in der Regel, war dann schon feuerfrei eigentlich. Also ab Mitte Mai gab's dann, hat man keine Gefangenen mehr gemacht. Und dann musste gucken, dass sich irgendwann 2,40 halt locker anfühlen. Oder so locker, wie es halt geht, für 5 Kilometer.
Ich versuche jetzt gerade nochmal zu ergründen, wie dieses High zustande kam. Ich meine, klar, ne, dass das natürlich sich aus einem Wintertraining irgendwie spielt, ist ja das eine. Aber das war ja offensichtlich trotzdem eine außergewöhnliche Phase in deiner Karriere, ja?
Ja.
Gab's, keine Ahnung, frisch verliebt, gerade fertig mit einem Studienabschnitt, keine anderen Belastungen, abends immer Party, also irgendwas muss da, glaube ich, noch drumherum gewesen sein, dass dich in einen allgemeinen Glücksgefühl-Hormonzustand versetzt hat. Oder war es einfach Frühling?
Frühling hat bei mir...
Mal von zu Hause weg, keine Ahnung.
Frühling war bei mir auf jeden Fall schon immer ein Faktor. Also ich bin überhaupt kein Wintermensch. Ich hatte schon früher, als man... Also als Bahnläufer fieberst du ja generell auf die Bahnsaison hin. Ich war nie der große Hallenläufer. Wir haben das wenig gemacht. Mir hat es auch nicht so viel Spaß gemacht, in der Halle zu laufen. Ich fand draußen im Stadion schon immer geil. Und deswegen war halt Mai, was ja auch Frühling ist. April ist auch schon Frühling, aber meistens im April noch sehr wechselhaft. Mai war schon die Zeit, du hast oft kurze Hose an, das T-Shirt an, du gehst draußen, gehen die schneller.
Kurze Hose hat man immer an, das ist ja sehr Quatsch.
Ja, oh, ja, manche, ja. Da gibt es High, aber nicht so stark im Mai wahrscheinlich. und das war schon die Zeit, wo dann die Tempoläufe schneller wurden, wo man sich auf die ersten Wettkämpfe wieder gefreut hat. Das spielt, glaube ich, schon mit rein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das Jahr, von dem ich spreche, 2009, 10 oder 12 war. Müsste ich nachschauen, meinen Trainingsaufschrieben, die ich ja noch Gott sei Dank alle habe. 2012 würde passen, ja, da habe ich Barbara kennengelernt. Das könnte sogar sein, dass das die Phase war. Es war auch ein Sommer, der war insofern komisch, wobei stimmt das, die PB über 800 bin ich, glaube ich, bin ich die 2010 oder 2012 gelaufen. 2011 hatte ich Verletzungen, da bin ich dreimal operiert worden, also da war ich auf jeden Fall raus. Deswegen glaube ich, dass es nicht 2010 war, weil da hatte ich schon die Probleme mit dem Knie im Sommer. Das ist dann so eine Phase, wo du dann, also an dem Ende von der Saison wirst du irgendwann auch müde. Vor allem, wenn du diese letzten vier Wochen, wie ich es vorher beschrieben habe, so nimmst und sagst, jetzt ist es just for fun. Und ich mache aber, wenn es geht, sogar zwei Rennen in der Woche oder sowas. Ich glaube, das habe ich auch mal gemacht, dass ich dann, weißt du, dann machst du das Bayern-Meeting 1500 und dann machst du die Deutschen 3x1000, die sind auch in der NRW-Ecke gewesen. Und dann fährst du nach Hause, dann machst du noch Neustadt an der Waldnaab, eine 800. Und dann gibt's aber noch bayerische Meisterschaften, die sind irgendwie super spät. Und dann hast du teilweise zwei Rennen in einer Woche gehabt. Was du ja in der Hochphase nicht machst, aber da kannst du noch machen. Irgendwann merkst du aber, der Kopf wird müde und du bist müde, dich auf Rennen so richtig einzustellen und du brennst nicht mehr so. Aber selbst da gab es dann irgendwie bayerische Meisterschaften, die waren sehr spät. 1500, die waren auch nicht schlecht besetzt damals, von Leuten, die schon ein bisschen was konnten. Auch einer von den Grau-Zwillingen dabei gewesen, also die sind jetzt auch auf 15 nicht schlecht gewesen. Und ich hatte an dem Tag gar keinen Bock. Ich hatte gar keinen Bock, da noch hinzufahren. Es war, glaube ich, nach Helsinki, also Olympische Spiele habe ich mich damals nicht qualifiziert. EM hatte ich hinter mir. Ich hatte eigentlich Bock auf einen entspannten Sommer, tatsächlich ja dann mit Barbara, und habe eigentlich schon zugunsten, boah, Alter, jetzt, also war auch ein bisschen überheblich damals, man möge mir verzeihen, mein jugendlicher Übermut damals mit, weiß nicht, 24, 25. Habe ich gesagt, kurz, also sorry, ich kann mich einfach nicht für bayerische Meisterschaft motivieren. Warum soll ich das jetzt noch machen? Und er hat aber einen großen Wert, und das finde ich eigentlich auch gut darauf gelegt, dass man auch regionale Events unterstützt, wenn das jetzt nicht mit höher, also wichtigeren Sachen kollidiert, weil wenn halt keiner mehr hingeht, dann schläft das alles ein und das ist scheiße, das stimmt auch. Aber ich habe halt irgendwie nicht so richtig gesehen, wie ich jetzt nach einer EM, erste Mal EM Erwachsene, läufst gegen Mo Farah, kommst da zurück und sollst die nächste Woche, statt in irgendwie Badeurlaub zu gehen, jetzt eine bayerische Meisterschaft 1500 rennen. Das habe ich einfach nicht gefühlt, das muss man sagen, ja. Und war dann da, ich hatte schon so Pläne mit Barbara gemacht für das Wochenende. Und dann hat Kurt gesagt, ey, Erding, kennst du, warst du ja, glaube ich, beim Vorbereitungscamp auch, ja, in das Stadion, ja, kennst du auch, Blaue Bahn.
Schönes Erding, Stadion.
Da sehen, ja, wir uns am Samstag.
Damals war schon Blaue Bahn?
Ja. Ja,
ach, genau. So lange schon. Ja. Das ist cool, das wusste ich nicht.
Erding, sehen wir uns am Nachmittag.
Das wäre Asche noch gewesen.
Ja, fast, ja. Und dann war es halt so, wenn du halt extrem unmotiviert da rangehst und dich kaum aufwärmst und eigentlich überhaupt keinen Bock hast, da zu sein, das ist natürlich das denkbar schlechteste Szenario, um eine geile Leistung zu bringen. Und dann war es auch so, dass diejenigen, die da waren, das waren 3-4 Mann, die waren echt gut drauf. Ich habe auch Blut geleckt, so, die wollten sich da richtig einschenken, und ich dachte mir halt schon nach der ersten Runde, oh, jetzt auf so eine Quälerei habe ich eigentlich gar keinen Bock. Ich würde wirklich lieber in der Badehose, lieber gerade irgendwo liegen. Mal,
wir reden immer 1500 oder 5?
1500, ja. Also ist auch nicht meine, okay, Paradedisziplin, aber natürlich ausgehend von den PBs, die ich damals hatte, ja, hat man es trotzdem davon ausgehen können, dass ich vielleicht auch gewinne, ja. Und ich hatte gar keinen Bock und habe mich nach der ersten Runde auch scheiße gefühlt. Klar, wenn du mit so einer Einstellung da rangehst, kein Wunder. Da fühlst du dich jetzt auch nicht toll. weil die sind halt auch direkt, also richtig schnell, ich weiß nicht, 60 oder knapp drunter angegangen, die wollten schon wissen, ne, dann dachte ich so, boah. Und dann habe ich mich da irgendwie durchgecheckt, ich war ein paar Mal kurz davor, dass ich bei der Spitzengruppe abreißen lasse, wir waren da 4 Leute dann, glaube ich, oder so, und dann dachte ich, boah, das ist aber dann auch jetzt peinlich irgendwie, also es wäre jetzt irgendwie auch peinlich, wenn du jetzt keine Medaille gewinnst irgendwie, und dann, ich habe schon Kurt nicht gesehen, ich habe ihn gehört, aber ich habe so vor meinem inneren Auge auch den Trainer gesehen, wenn ich da jetzt so rauskomme und halt so mäßig mit Arbeitsverweigerung hier irgendwie Vierter werde bei Bayerischen Meisterschaft, nachdem ich die Woche vorher bei der EM war, da habe ich mir auch schon vorstellen können, dass das nicht so ein schönes Gespräch wird. Und dann ist was passiert, das passiert dann manchmal, das geht aber auch nur, wenn du gut drauf bist, also in der Restform war ja offensichtlich trotzdem noch da, irgendwas so ein Trotz entwickelt. Weil nach 800 Metern hast du gedacht, ihr Pisser, also übertrieben, aber so denkt man da vielleicht kurz, ihr wollt mir jetzt hier so, also was soll das jetzt hier so am Stuhlbein zu sägen, so ungefähr? Was soll das denn jetzt? Wir hätten das doch ganz entspannt machen können, wir joggen 1000 Meter und dann machen wir 500 Meter all in und dann gucken wir, wer wie hier sich die Karten noch legt. Aber ihr macht vorne Runde 1 an hier jetzt übelst, weiß ich nicht, hier feuerfrei und keine Ahnung. Und ja gut, dann habe ich halt bei 500 oder bei 400 Schuss gedacht, okay, wenn ihr so wollt, dann ziehen wir es jetzt halt durch und bin dann, glaube ich, nach 300 vor Schluss aus der Kurve raus vorbei und habe das Ding dann durchgezogen, habe es auch gewonnen. Ich glaube, war auch 344 oder 345 dann am Ende tatsächlich, was für Bayerische Meisterschaften, also ich weiß nicht, ich habe auch schon Bayerische Meisterschaften gegen Falco Zauber gewonnen in 358. Da würde halt einfach die ersten 1100 Meter, weißt du, das sind alle so gute Leute, also auch ein Falco Zauber damals aus Berlin, der dann für Fürth gestartet ist, der auch eine 340er Bestzeit hat. Aber da denkst du dann oft, der hat ihn auch sein Verein halt wahrscheinlich dann hingeschickt und er hat gesagt, hey, ich bin die Woche vorher vielleicht Bestzeit irgendwo gerannt. Warum? Und dann denkst du, dann joggst du halt irgendwie 1000 Meter vielleicht in 245, was irgendwo zwischen 5000 Meter und 10.000 Meter Tempo ist. Und die letzten 500 dann halt in 1.08 oder so, einfach Messer zwischen die Zähne. Und ich glaube, 3.45 ist damals schon lange keine 15 Meter mehr bei Landesmeisterschaften gewonnen worden. Aber da kam dann irgendwie auch mal ein bisschen der Trotz durch, dass man sich dann so denkt, okay, komm, dann, das kann ich jetzt auch nicht bringen. Also, dass ich jetzt hier das komplett Arbeitsverweigerung hier durchziehe. Und ja, Kurt hat dann schon gemeint, das war dann aber auch natürlich für mich jetzt fatal. Ich habe natürlich im Vorfeld schon versucht zu sagen, ja, Kurt, die Saison ist vorbei, jetzt nach den Europameisterschaften und dann hat man noch einen Länderkampf und was weiß ich was. Ich glaube, wir brauchen mal Pause. Und er hat danach dann nur so dagestanden, ja, geht doch.
Ja, er hat ja recht. Ja, genau. Ne? Also okay, wir brauchen also noch eine Folge, wo genau diese Phase in einem Dreier- oder Vierergespräch, du darfst da gar nichts reden in der Folge übrigens, ja, mit Felix, mit Kurt und mit deiner Frau nochmal diese Phase deines Lebens durchdiskutiert wird. Ich bin sehr gespannt, wie sich dann diese Phase darstellt.
Ja. Ich sag mal, gewisse Entwicklungen, charakterlich oder wie auch immer, haben sich geschadet.
Vielleicht sind Parallelitäten zu erkennen, aber vielleicht auch nicht.
Man ist ein bisschen demütiger geworden vielleicht und ein bisschen besonnener und ein bisschen, einfach ein bisschen älter auch vielleicht, aber gehört auch dazu, so eine Charakterentwicklung, eine gewisse Reife zu bekommen und auf der anderen Seite, ich möchte diese Zeit nicht missen, weil, und ich glaube, Felix würde mir da sogar beipflichten, ja, weil es einfach eine sehr unbeschwerte Zeit war. Also insgesamt als Mensch, aber auch sportlich, du hast einfach große Ziele gehabt. Du hast damals auch noch gedacht, dass alles geht. Also da war man noch jung genug zu denken, dass dir noch alles offen steht. Später hat man realisiert, nee, es gibt doch irgendwas wie Talent, was irgendwann endlich ist. Oder auch Entscheidungen. Wie gesagt, ich bereue gar nicht, dass ich jetzt Marathonläufer geworden bin. Das war für mich der einzige Weg, Olympische Spiele zu erleben. Und das ist natürlich großartig. Aber man hat dann irgendwann auch schwierige Entscheidungen treffen müssen, die jetzt nicht nur vom Herzen kamen, sondern auch kalkuliert waren. Und ja, je weiter du dann kommst, je bekannter man wird, desto mehr du dir Geld umsorgen, um Geld machen musst, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren und sowas. Das macht dann Sport. Es ist dann halt irgendwann auch ein Business-Aspekt dabei, der natürlich nachvollziehbar ist. Es muss ja irgendwann deine Trainingslage und all das bezahlen. Aber so unbeschwert wie mit Anfang, wie als Teenager oder mit Anfang, Mitte 20, das ist danach selten gewesen. Und das wird wahrscheinlich jeder, also das Traurige ist ja, deswegen versuche ich das auch, wenn wir so junge Menschen hier mal manchmal zu Gast haben, wie eine Kira Weiß. war eine meiner Highlight-Folgen, muss ich sagen, zumindest aus den letzten Monaten, weil du bei ihr so krass dieses Feuer und diese Leidenschaft für diesen puren Sport raushören kannst. Total, und das ist total wundervoll. Mhm. Und das verliert man irgendwann ein bisschen, leider. Aber das ist auch ein natürlicher Lauf der Dinge, der sich so auch nicht...
Und deshalb hat sie dich ja auch angerufen und gesagt, so, ich möchte da beim Silvesterlauf 10 Kilometer deutschen Rekord von Coco angreifen. Genau, so, auf die Idee musst du ja auch erstmal kommen.
Ich habe das gefeiert, als ich die Nachricht bekommen habe. Ich dachte mir, genau so muss es sein. Genau so muss es sein, dass du versuchst, diese Sporen da zu verdienen und bei den Großen da irgendwie am Stuhlbein zu sägen. So waren wir halt auch, wo wir jung waren. Und wahrscheinlich haben die Leute, die älter waren damals, die Generation Arne Gabius, Jan Fitschen und Co., die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, Alter, was ist das denn schon wieder für, es kommt die nächste Generation da an, die uns hier versucht, irgendwie in die Suppe zu spucken. Das ist ganz normal.
Sag mal, und dann zwischendurch Party oder was?
Weniger als man denkt, aber natürlich auch, also wir waren jetzt nicht jedes Wochenende, das geht ja gar nicht mit den Wettkämpfen, waren wir jetzt nicht jedes Wochenende oder unter der Woche unterwegs, um die Häuser ziehen, aber gerade wenn natürlich wir ein geiles Rennen hatten, war es nicht unüblich, dass Kurt jetzt offensichtlich den Podcast nicht hört, ich denke, er wird es wahrscheinlich irgendwann doch mitbekommen haben, aber da konnte es vielleicht sein, dass wir dann nicht unmittelbar danach, nachdem wir dann vielleicht aus Belgien zurückkamen, mitten in der Nacht, vielleicht nicht unmittelbar ins Bett sind, um uns bestmöglich zu regenerieren und auszuruhen, damit wir am nächsten Tag wieder bestens erholt trainieren können, sondern vielleicht ist man dann doch des Öfteren mal noch ins Regensburger Nachtleben eingetaucht, um die eine oder andere Bestzeit oder auch natürlich Mannschaftstitel, das war immer das Beste, noch zu zelebrieren. Also Felix und ich haben eigentlich immer das so gesehen, das ist immer so ein bisschen...
Jetzt ziehst du ihn direkt mit rein, ne?
Also natürlich ist Felix zu Hause geblieben, das habe natürlich nur ich mir immer ausgedacht und bin selbstverständlich ganz alleine in die Stadt gegangen. Aber dass man sich gedacht hat, man hat sich jetzt noch so 2-3 isotonische Getränke gegönnt und hat dann vielleicht noch sich 2-3 Stunden tanzend bewegt. Das ist ja quasi wie aktive Erholung eigentlich. Und Flüssigkeit und isotonisch und also... Eigentlich?
Also tatsächlich würde ich da sogar mitgehen, ja.
Also wir hatten erstaunlich gute Beine oftmals danach am nächsten Tag.
Ja, also tatsächlich braucht man das ja so vom Kopf halt auch, um runterzukommen. Weil wenn man tatsächlich nach Hause geht, man kann eh nicht schlafen.
Nee.
Ja, weil da zu viel im Kopf, aber ja oft auch, also ja, im Körper ist es natürlich ein bisschen anders, ne? Bei diesen kürzeren Belastungen, das wirkt nicht so lange nach, ne?
Ja.
Aber jeder von euch, der schon mal längere intensive Sachen gemacht hat, weiß, dass der Körper halt auch dann sehr stark arbeitet noch und man nicht runterkommt.
Und vielleicht war es damals in dem Alter auch kein Erdinger alkoholfrei wie heutzutage, sondern vielleicht auch noch was durchaus, also normales Bier. Das würde man heute jetzt wahrscheinlich auch zumindest im Profibereich ein bisschen anders handhaben, weil das ist jetzt ja kein Geheimnis, dass Alkohol, auch wenn wir reden jetzt hier von nicht von irgendwie Vollabsturz, sondern von ein paar Bier, aber trotzdem ist das natürlich wissenschaftlich ganz klar bewiesen, klar, dass Alkohol jetzt nicht der Regeneration zuträglich ist.
Ja, aber also da bin ich ja dann beim Gesundheitsminister während der Pandemie von Nordrhein-Westfalen, ne, Laumann, ja, kommt aus dem landwirtschaftlichen Gebiet nördlich von meiner Heimat. Ja, wie sagt er immer? Na ja, ein paar Biere gehen schon, aber mit den Schnäpsen wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ne, also so, das verstehen die dann unter normaler Tag, also jetzt nicht feiern gehen, ne? Also bei Feiern gehen sind die dann nicht mit den Schnäpsen vorsichtig.
Nee, das glaube ich.
Aber also sagen wir mal, spätestens beim Tanzen bin ich ja komplett bei dir, weil das ist ja jetzt erstmal kein Nachteil, wenn man sich danach noch ein bisschen bewegt, als wenn man zu Hause rumsitzt oder überhaupt rumsitzt und stumpf was macht.
Genau, ja? Genau.
Also klar, wenn man es schaffen würde, dann tatsächlich direkt ins Bett und schlafen, okay. Aber wenn man es nicht schafft, dann bringt es das einen auch nicht nur unbedingt weiter. Und es gehört ja auch, also nicht nur zum Leben, sondern zum Sportlersein halt auch dazu, dass man auch irgendwas hat, das einen so ein Ventil öffnen lässt nach einer längeren Phase der Vorbereitung oder der Askese klingt jetzt so ein bisschen übertrieben, aber ja, gut, dass ihr das natürlich nach jedem Rennen, nach jedem Wochenende gemacht habt, ist jetzt was anderes. Aber.
Ja, also vielleicht auch nicht bei jedem, aber sagen wir mal, bei denen, wo es sich halt einfach irgendwie angeboten hat, natürlich jetzt auch nicht unmittelbar vor einem Saisonhöhepunkt, aber wenn das jetzt noch weit genug weg war von dem absoluten Highlight oder natürlich nach einem absoluten Highlight, dann hat es irgendwie gut getan. Und ich muss auch sagen, hey, wir haben das damals natürlich dann schon auch meistens im Team gemacht. Es war schon eines der Geheimnisse, glaube ich, damals war schon, dass wir ein sehr gutes Teamgefüge hatten, weil wir nicht nur zusammen trainiert haben, sondern man hat auch privat Zeit miteinander verbracht, man hat Siege zusammen gefeiert, und das war da, glaube ich, zu der Zeit schon eines, ja, was heißt der Geheimnisse? Geheimnisse klingt immer so hochtrabend, aber warum das, glaube ich, so auch ganz gut funktioniert hat, in der Generation damals. Das, ja, war einfach sehr harmonisch. Da kracht's auch mal im Training, da würde jetzt Felix wahrscheinlich wieder widersprechen, dass da manche Sachen wahrscheinlich auch in einem Dauerlauf oder in einem Tempoeinheit ausgetragen wurden, das mit Sicherheit
ja, okay,
auch.
Okay, das ist ja eine Form von Reibung, die genau. Ja auch das Teamtraining durchaus auszeichnet.
Genau,
ne?
genau.
Weil Leistungssport ist kein Wattebausch-Werfen.
Auf gar keinen Fall.
Also schon gar nicht, wenn es um irgendwas geht, bei Meisterschaften, wichtigen Rennen oder so weiter, da kommst du jetzt auch nicht weiter damit, dass du sagst, ey, der hat mich gestoßen oder so. Ne?
Richtig.
Also bei euch geht es ja schon sehr körperlich zu. Ja, ja. Das ist einfach so. Ja. Und damit sind wir natürlich bei
Regeneration, oder? Da hätte ich
jetzt direkt Regeneration. Gute also ich meine, wie machen wir das jetzt verständlich, dass es nicht nur die unbeschwerten Partyzeiten des Lebens gibt, ja, sondern das ist auch durchaus eine wissenschaftlich begründete, vernünftige Herangehensweise an Regeneration gibt. Ja, tatsächlich habe ich gestern noch mich mit allen Schnellläufern aus der Nationalmannschaft auseinandergesetzt, weil es tatsächlich wieder ein sehr großes, junges Talent im deutschen Eisschnelllauf gibt. Ja, merkt euch schon mal den Namen, Finn Sonnekalb, hat gerade Gold gewonnen bei den Youth Olympic Games. Mhm. Ja, also ne, Gold for Germany. Gold vor Finn Sonnekalb, ja, und wir haben dann gestern Abend noch ein bisschen später hin und her geschrieben und dann auch, jetzt mal Regeneration einleiten, jetzt mal schlafen, ne? Und dann merkt man halt, dass das eine andere Herangehensweise ist, in vielleicht auch der jetzigen Generation, vielleicht auch bei Athleten, die den Anspruch haben, bei den nächsten Olympischen Spielen dabei zu sein. Und da beginnen jetzt schon fast die Qualifikationsprozesse, ja, im Herbst 2024 nämlich. Also von daher weisen wir euch gerne nochmal darauf hin, dass man durchaus eine Nacht durchfeiern kann, aber regelmäßig guter Schlaf ist durch nichts zu ersetzen. Ja, und wohl dem, der sehr gut schlafen kann, denn dafür muss man sich ja auch die Bedingungen schaffen.
Ja,
ich schlafe sehr gerne im Kühlen, ja.
Richtig.
Aber wir haben ja mit unserem Partner AidSleep gelernt, dass der Körper sich verändert, was die Temperaturen angeht des Nachts, ja. Und dass vor allen Dingen da eine Hilfe und eine Steuerung dazu beitragen kann, dass man besser schläft. Und ein Zauberwort ist da manchmal dann doch, also Regulation, aber Kühlung.
So schaut's aus. Es ist so, dass natürlich viele von euch das Gefühl mit Sicherheit kennen, wie es sich anfühlt, wenn man mal eine Nacht schlecht geschlafen hat. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr erhellendes Gefühl, zu merken, dass man noch besser schlafen kann als das, was man vermeintlich als guten Schlaf kennt oder bezeichnet. Und das ist auf jeden Fall möglich mit dem AidSleep Pod, der Partner von vor zwei Wochen, haben wir euch ja schon mal AidSleep vorgestellt. Und ich habe das jetzt seit ja, 2-3 Wochen im Einsatz und mir geht's ähnlich wie dir, Ralf. Es ist so, dass ich jemand bin, der gerne bei kalten Temperaturen schläft. Klar, man kann natürlich irgendwie vorher nochmal lüften, dass frische Luft drin ist, das macht sowieso Sinn, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man vielleicht auch, je nachdem, wenn man eine dickere Winterdecke hat oder was auch immer, nicht so gut schläft, aber es gibt dafür eine ganz intelligente Lösung und die ist eben von AidSleep, dieser Pod, der das entsprechend individuell anpasst und zwar das auch noch für unterschiedliche Betthälften. Also natürlich vielleicht die Partnerin, der Partner mag es vielleicht eher warm, jemand anders mag es eher kühl. Das wird unterschiedlich und individuell geregelt und sorgt natürlich dafür, dass man besser schläft, dass man tiefer schläft und da gibt es auch klinische Pod-Statistiken dazu. Es gibt die Auswertung, die besagt, dass man 44% schneller einschläft, die Herzfrequenzvariabilität 19% verbessert ist und man so insgesamt 34% mehr Tiefschlafphase hat. Das macht sich natürlich ganz klar bemerkbar dadurch, dass man einfach am nächsten Morgen wesentlich erholter und energetischer aus dem Bett aufstehen kann. Das Ganze funktioniert natürlich ohne, dass ihr irgendeine Art von Wearable tragen müsst. Also ihr habt jetzt kein Armband oder sowas, sondern das funktioniert alles mit dem Gerät selbst. das auch intelligent ist und dazulernt. Und ich würde mal sagen, ich habe lange nicht mehr so gut geschlafen wie jetzt die letzten Wochen und bin bisher absolut begeistert. Für diejenigen, die sich das mal anschauen möchten, haben wir natürlich einen Link bei uns in den Shownotes oder ihr gebt das gerne ein, wie ihr das auch immer präferiert. Und zwar geht ihr einfach auf 8sleep.com/bestzeit. Da findet ihr noch viel, viel mehr Informationen als das, was wir euch hier präsentieren können zum Thema Schlaf und Regeneration und natürlich auch Schlafverbesserung. Wer sich dafür interessiert, hat natürlich auch die Möglichkeit, mit uns da ein bisschen was zu sparen. Und mit ein bisschen was meine ich satte 200 Euro und noch einen kostenlosen Versand auf das Podcover von 8sleep. Das Ganze gibt es dort mit dem Code BESTZEIT200. Also BESTZEIT200 auf 8sleep, geschrieben wie die Zahl, 8, ja, 8sleep zusammen.com/bestzeit.
So sieht's doch aus. Sag mal, und jetzt hast du die ganze Zeit doch hart darüber nachgedacht, wie denn wohl die richtige Lösung für die 10.000 Meter bei Olympischen Spielen aussehen kann, oder?
Ich habe hart darüber nachgedacht und bin extrem verunsichert. Ich habe vorher mal die Zahl 3 kurz genannt. Dann habe ich mir gedacht, gut, dass wir noch nicht drüber gesprochen haben. Wahrscheinlich ist 3 zu wenig, weil du gehst natürlich von der kompletten Spanne der modernen Olympischen Spiele aus, oder? Wir reden jetzt nicht nur von den letzten 40 Jahren oder sowas, sondern wir reden von 1900.
Ich rede von allen. Ich rede von allen, ja.
Von allen werden es wahrscheinlich schon mehr sein als 3. Ich sag einfach mal 5 Männer.
5 deutsche Medaillen über 10.000 Meter bei Olympischen Spielen.
Ja.
Echt?
Ja, oder bleibe ich doch bei 3? Also wenn dann, ich setze sehr stark auf die Bereiche 1900 irgendwie bis 1960 irgendwie so, weil danach fallen mir nicht mehr so viele ein.
Wie viel fallen dir denn überhaupt jetzt mal namentlich ein?
Ja, keiner. Ja, Dieter ist schon mal raus, das wäre natürlich so ein obvious guess. Wessinghage kürzer gelaufen, wen gibt's noch? Szene Ortmann, Fleschen, Uhlemann, weiß nicht, da wüsste ich es von keinem, dass er eine Olympiamedaille gewonnen hat, der 10.000. Ich gehe gerade so imaginär die ewige deutsche Bestenliste so ein bisschen durch.
Ja, ja. Also Hans-Jörg Kunze hast du natürlich vergessen und so, ne? Aber Asche auf dein Haupt. Also pass auf. Eine einzige deutsche Medaille bei den Männern über 10.000 Meter.
War ich noch zu
in
gut
der Geschichte seit 1912. Ne? Und das war 1960 in Rom, Hans Grodotzky. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, der Name sagte mir auch nichts, bevor ich es nachgeschlagen habe. Der hat sogar über 5 und über 10.000 jeweils Silber gewonnen.
Wow.
Olympiasieger in dem Jahr war Piotr Bolotnikow. Der Name sagte mir tatsächlich was. Ja, aber Hans Grodotzky sagte mir nichts, Asche auf mein Haupt. Denn man, ne, ist es wie immer im Leben, man lernt ja nie aus. Ja? So, und jetzt kommen wir dann zu den richtigen Laufnationen. Ja? Also jetzt mal so kurzer Abriss. Ja? Die ersten Jahre wurden stark bestimmt von den, also die ersten Austragungen der Olympischen Spiele wurden stark bestimmt von den Finnen, ja. Paavo Nurmi und so weiter, ja.
Irgendwann auch Lasse Wirén, oder? Aber der war viel später.
Ja, das war viel später. Das war viel später, ne? Am Anfang Kolemainen, Nurmi, Ritola, wieder Nurmi, Salminen, ja. Das waren alles Olympiasieger über 10.000 Meter zwischen 1912 und 1936. Ne? Also dann kam die Ära von Emis Hatopek, ja. Dann Wladimir Kuz, auch ein legendärer Läufer aus der Sowjetunion damals. Und dann ging es tatsächlich erst 68 mit dem ersten kenianischen Olympiasieger los, Naftali Temu, der auch in der Erzählung, die ich euch gleich übermitteln werde, dabei war, aber keine Rolle spielte. Dann kam Lasse Wirén zweimal, München und Montreal, ja, jeweils gewonnen, vor so legendären Namen wie Emil Püttemanns und Carlos Lopez. Also das waren natürlich auch schon echt Verrückte. Dann in Moskau hat Miros Jifta gewonnen. Los Angeles, da kommen wir jetzt ja schon mal, ne, fast so, also für mich gefühlt in die Jetztzeit, Alberto Cova, weiß nicht, ob ihr euch an den noch erinnert, ein Italiener mit einem unfassbaren Spurt. Dann marokkanische Erfolge, Brahim Boutayeb, Khaled Ska. Ja, und dann kommen wir jetzt so langsam in den Bereich, wo du eigentlich jeden Einzelnen auswendig können müsstest. Ja, also Atlanta war natürlich heile, ja, vier Jahre später in Sydney hat er wieder gewonnen. Dann zweimal Kenenisa Bekele 2004 und 2008. Und dann kommt ein gewisser 2012, 2016. Ja, nun? Hallo?
Ich bin noch da. 5000 war dann Hisham El Gerouche über 5000, glaube ich. Nee, der war schon 2004 oder 2008. Einmal hat er knapp gewonnen, einmal knapp verloren, glaube ich.
2012.
2012.
London.
Ach so, war es Elliot schon? Nee. Nee, Elliot hat nichts gewonnen auf der Bahn, glaube ich, oder? Nein. Der war Elliot Paris 2003, glaube ich mal, ja. Weltmeister. Ja, aber.
Ja. 10.000 Meter. Hallo, den Namen hast du eben genannt, wenn ich dir gleich sage.
Cheptegei.
Nein.
Hä, habe ich schon genannt? Der
Mo Farah.
Ach Gott, ja. Ich merke, heute ist es...
Ja, also Mo Farah hat ja sowohl in London, ne, an diesem magischen Samstag, aber auch in Rio die 10.000 gewonnen. Ja.
Den kann man schon mal jetzt vergessen. Der fällt schon mal aus der Reihe raus, oder?
Genau. Der ist nicht so wichtig.
Ne? Vor allem nicht in London, da hat er auch nicht die Hütte abgerissen.
Nee, genau, da hat das Stadion original gewackelt. Das hatte ich davor nur einmal erlebt, nämlich bei dem Weitspringer in Australien 2000. Da hatte ich das auch. So, jetzt nochmal Tokio. Ja, also Cheptegei hast du genannt. Ja, Jakob Kiblimo war übrigens Bronzemedaillengewinner in Tokio. Also Tokio 2020 reden wir jetzt, ne?
Ja.
Und Salomon Barega aus Äthiopien, der war Olympiasieger in Tokio 2020. So, pass auf, ich möchte euch aber die Geschichte erzählen von dem einzigen amerikanischen Olympiasieger über 10.000 Meter. Ja, die Amerikaner haben überhaupt auch nur drei Medaillen gewonnen. Bei der ersten Austragung, ja, Louis Tivanima hat Silber gewonnen und ein gewisser Galen Rupp, der dir auch noch bekannt sein dürfte. Ja, der war nämlich bekanntlich Zweiter hinter Mo Farah 2012, genau. Damals Trainingspartner von Mo Farah. Aber es gab einen Olympiasieger für Amerika, also für die Vereinigten Staaten. Und das war in meinem Geburtsjahr, deshalb bin ich darüber gestolpert, 1964 ebenfalls damals in Tokio. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, jetzt erzählst du uns die Geschichte von irgendeinem Olympiasieger, bla bla bla, aber das war ein bisschen spannender, weil dieser Mann ist als krasser Außenseiter in dieses Rennen gegangen. Nochmal kurz als Erinnerung, ja, weil ich vorhin drüber gespottet habe, deshalb komme ich drauf. 1964, Tokio, Aschebahn. Ja, Regen, ja, Aschebahn weich. Mhm. Spielt gleich noch eine Rolle.
Hat wahrscheinlich eher so Crosslauf-Charakter dann gehabt.
Also auf jeden Fall, ne, weiches Geläuf. Billy Mills, ja, geboren unter dem Namen Tamakoshi Tehila, wahrscheinlich spreche ich das total falsch aus, weil er
indigen an, oder?
Indigene Abstammung, also ein Oglala Lakota heißt der Stamm aus dem Sioux Tribe.
Okay.
Also ein indigener Amerikaner, der auch nicht als einer der besten amerikanischen Läufer galt, aber sich bei den Trials durchgesetzt hatte, auch nicht als Sieger. Da war halt ein viel besserer Läufer bei denen. In der Zeit, der hieß Lindgren, der hat sich aber verletzt kurz vor dem Rennen. Und dieser Junge, der dann unter Billy Mills international angetreten ist, besaß keine eigenen Schuhe bis am Tag vor diesem olympischen Finale. Da hat ihm dann jemand ein paar Schuhe geschenkt.
Krass.
Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ist in einem Reservat aufgewachsen. Vater, wie viele in der Zeit, große Probleme mit Alkohol, Depressionen und so weiter. Das war leider relativ verbreitet in den Reservaten. Hat seine Mutter sehr früh verloren. Auch sein Vater ist gestorben, da war er 12. Das heißt, er ist dann halt als Weise in verschiedenen Einrichtungen in diesen Reservaten da mehr oder weniger rumgereicht worden. Mhm. Extrem schwierige Kindheit und Jugend, viel, überraschend, gelaufen, ja, weil auch zur Schule hinher gelaufen. Also sagen wir mal so eine Grundbasis an Ausdauerleistungsfähigkeit gelegt. Ja. Ist dann Marine geworden, ja, weil es eine seltsame Art damals in den USA gab. Die Indigenen wurden nicht als vollwertige Amerikaner anerkannt. Wobei sehr viele von denen in der Armee gedient haben, ja, also ihr Land repräsentiert haben, für ihr Land gekämpft haben. Also es war ein krasser Widerspruch in der Identifikation mit den Vereinigten Staaten, die bei Mills, kommen wir später nochmal zu, eine sehr große Rolle gespielt hat und dem, wie sie betrachtet worden sind. Jedenfalls ist er dann da hingekommen zu den Olympischen Spielen und war brutaler Außenseiter. Der absolute Top-Favorit war ein Australier, Ron Clark. Hast du vielleicht schon mal gehört?
Ja.
Ja, also
hat er nicht bei Cerruti trainiert?
Ja, genau. Ein Star, ein internationaler Star der Laufszene, ja, Ron Clark, der eigentlich 1960 schon Gold gewinnen sollte über 5000 Meter, hat er nicht geschafft, weil er schon 1956 zu Bekanntheit gelangt war. Er hat nämlich das olympische Feuer entzündet bei den Olympischen Spielen in Melbourne 1956. So, der war jetzt der absolute Favorit da, ja, hielt den Weltrekord und so weiter. Sieg ging im Prinzip nur über ihn. Ja, dazu gab es noch einen Tunesier, Mohamed Gamoudi, auch ein international sehr renommierter Läufer, und Mamo Wolde, ja, aus Äthiopien. Das waren so die Leute, die als zusätzliche Favoriten gehandelt waren. Und eigentlich der bessere Amerikaner Gary Lindberg, aber wie gesagt, der hatte sich halt vorher verletzt und war sicher nicht in der Lage, da entsprechend mitzuhalten. So, was haben die dann gemacht? Die sind unter Weltrekordtempo angelaufen. Ja. Da lacht er wieder. Ne? Also, 14:04 sind die angelaufen. Das ist jetzt auch für heutige Verhältnisse nicht mehr ganz so langsam für einen Zehntausender auf der Bahn, wenn es um ein taktisches Rennen geht. Und wir reden jetzt hier allerdings noch von ganz anderen Voraussetzungen und nochmal Aschebahn. Ne? Also das war jedenfalls deutlich unter Weltrekord das Ganze angelangt. Aber dann hat Ron Clark Tempo rausgenommen und hat so ein bisschen Tempospiel mit denen gemacht. Ja? Also ich würde sagen, ungefähr in dem Mindset des jungen Philippe, was können die mir? Ja, ich mache die jetzt mal hier ein bisschen mit Tempowechseln fertig. Ja. Tatsächlich waren dann am Ende noch zwei dabei, und zwar Gamoudi und Billy Mills. Das Problem durch das hohe Anfangstempo war das Rennen so auseinandergezogen, dass eine ganze Reihe von Läufern auf der Schlussrunde noch überrundet wurden von den dreien. So, und du weißt, wie das ist. Bei Leuten, die sehr viel langsamer sind, ja, die lassen sich dann überrunden, indem sie einfach dann auf die zweite oder dritte Bahn rausgehen und dann kannst du innen vorbeilaufen. Das war hier nicht der Fall. Es gab welche, die das gemacht haben, es gab welche, die das nicht gemacht haben. Das heißt, das Ganze wurde zu einem Zickzacklauf. Ja, weil du dann immer wieder auf ein oder zwei zugelaufen bist in einer Dreier, ja, da war noch ein Vierter dabei, der ist dann ein bisschen zurückgefallen, in einer Dreier-Vierer-Gruppe. Und jetzt weißt du nicht, was machen die jetzt? Gehen die raus oder gehen die nicht raus? Ja, hast du mal so eine Situation gehabt, dass du nicht wusstest, was machen die jetzt vor dir?
Außerhalb vom Training Gott sei Dank nicht, weil im Wettkampf wäre das echt ätzend, sage ich jetzt mal. Also ohne, dass ich jemanden zu sehr da schlecht machen möchte, aber es gibt manchmal die Situation, dass manche eben rausgehen, manche bleiben innen und dann gibt's halt dieses Kuddelmuddel und das, du willst ja nicht im Rennen stehen bleiben und auch niemand über den Haufen rennen. Ich glaube, bei großen Rennen, wenn es auch diese große Leinwand gibt, da kann man das ja schon ganz gut überblicken und ich glaube, da machen es dann schon auch die meisten, dass man dann irgendwie auf Bahn 1 außen hingeht. Aber im Training ist es schon häufiger passiert, vor allem wenn du dann vielleicht mit verschiedenen Trainingsgruppen oder verschiedenen Vereinen gleichzeitig auf der Bahn bist und manche vielleicht jetzt nicht so im Laufgame üblicherweise drin sind, dann ja, gab's da schon mal ein paar haarige Situationen.
So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es geht um Olympiagold, ja. Ja. Drei, vier Leute sind im Vollsprint auf der letzten Runde. Zickzack laufen, natürlich gab es keine Live-Übertragung im Fernsehen, es gab keine Leinwand, gar nichts. Das heißt, du hörst, dass irgendjemand hinter dir kommt, hast gar keine Ahnung, was da passiert. Dann, da waren teilweise eben auch Leute dabei, die es überhaupt nicht gewohnt waren, überrundet zu werden.
Ja, logisch.
Ja, mhm. So, und also ein heilloses Durcheinander. Ja, es gab dann die Situation, dass Gamudi zwischen den beiden anderen durchgegangen ist und nach vorne gegangen ist. Und dann sind sie auf die nächste Gruppe drauf. Und dann hat sich Ron Clark da zweimal festgelaufen. Hm. War dann aber trotzdem in einer relativ freien Position. Ja, aber das alles spielte dem Außenseiter in die Karten, nämlich Billy Mills. Was hat der gemacht auf den letzten 120 Metern? Um da raus zu sein aus diesen Überrundungen, ist er ganz rausgelaufen auf Bahn 3. Und da war es bei weitem nicht so matschig wie auf den beiden Innenbahnen. Ja? Und da konnte der dann halt vorbeiziehen und hat als kompletter Außenseiter, und das passiert nicht normalerweise, du weißt du selber, als Außenseiter gewinnst du keine 10.000.
Normal nicht, nee.
Nee, als kompletter Außenseiter, ja, der davor noch nie irgendetwas Größeres gewonnen hatte, hat er die 10.000 Meter gewonnen. Krass. Ja? Und der eigentliche amerikanische Kommentator, der hieß damals Bud Palmer, der hat es gar nicht mitgekriegt, ja, weil er so mit Vorlesen von irgendwas beschäftigt war, dass er das gar nicht geschnallt hat. Ja, zum Glück hatte der einen Experten an seiner Seite, Dick Bank, ja, der dann halt immer gebrüllt hat, look at Mills, look at Mills. Ja, das kann ich alles erzählen, weil erstens gibt es dazu Aufzeichnungen, zweitens ist das Ganze dann in einem Film festgehalten worden, der erst sehr viel später, nämlich in den 80er Jahren, fertiggestellt wurde. Aber es ist total spannend. Ja, 1983 ist der Film rausgekommen, der heißt Running Brave. So, und was ist an diesem Jungen danach natürlich so bemerkenswert? Der hat dann kurz versucht, sich in dem einen oder anderen Rennen noch schadlos zu halten, hat aber nie wieder so einen großen Lauf gewinnen können. Ist übrigens bei den Olympischen Spielen auch noch im Marathon gelaufen. Das war ja durchaus, ne? Also das haben später auch noch andere versucht zu erstreiten, ist dann aber nicht geschafft.
Ich wollte gerade sagen, also mir kommen da auch Leute in Sinn, die da damals nicht mehr weiterkamen.
Also der ist jedenfalls noch gelaufen, der ist Zwölfter geworden, ist 2:22 gelaufen. Aber da gab es ja schon die Legende Abebe Bikila,
ja.
Der in Barfuß den Marathon in Tokio dann auch gewonnen hat. 10 Minuten schneller, 2:12 ist der damals schon gelaufen. Mhm. Aber das war total normal, dass die 10.000 Meter Läufer dann auch noch Marathon gelaufen sind. Ne? Ja, und Billy Mills ist dann vor allen Dingen als Sprecher und als Fürsprecher für vernachlässigte Jugendliche in diesen indigenen Reservaten tätig gewesen und wahrscheinlich immer noch tätig, der lebt nämlich noch, und ist 2012 mit der Presidential Citizens Medal ausgezeichnet worden von Barack Obama.
Cool.
Und war der erste Läufer, der mit dieser Medaille ausgezeichnet wurde. Das ist praktisch die höchste zivile Auszeichnung für Anstrengungen im, wie soll man sagen, karitativen, im Bereich der, mir fehlt das Wort jetzt gerade.
Zivilgesellschaft? Nee, wie sagt man
denn? Ja, nee, es geht nicht um Zivilgesellschaft, sondern es geht schon auch um, also es geht darum, jetzt nicht nur Kinder und Jugendliche weiterzubringen, sondern der Gesellschaft einen Dienst zu erweisen. So, ja. Also mir fehlt jetzt das richtige Wort dazu, aber ihr versteht es, glaube ich. Ja. Also insofern ist der schon ganz außergewöhnlich. Tatsächlich gibt es eine Statue von diesem Zieleinlauf von Billy Mills, der beide Arme hochgerissen hat dann im Ziel. Ja, erster indigener Olympiasieger über eine Laufdistanz und einziger amerikanischer Olympiasieger über 10.000 Meter, 1964 in Tokio. Coole Geschichte.
Auf jeden Fall. Die ich auch noch nicht kannte. Also ich kenne viele Geschichten nicht, die Ralf hier ausgräbt. Das finde ich aber schön. Billy Mills ist natürlich, der dürfte wahrscheinlich noch leben.
Ja, der lebt noch. Der lebt noch.
Mhm. Ja, wie alt war er? 1964?
Ja, der ist 1938 geboren. Also okay. Der lebt schon noch. Ja. Ja. Aber das sind halt auch so Karrieren, die dann in den USA ja weitergehen oder in den jeweiligen Ländern weitergehen, aber die ja dann nicht mehr international groß strahlen oder die dann international nicht groß bekannt sind. Ja, aber also der hat halt nie vergessen, wo er hergekommen ist, ja, und weiß halt auch, wo die Probleme sind in diesen Reservaten. Ja, also meine, die Geschichte der Reservate ist ja nicht zu Ende erzählt, sondern das sind ja heute noch große Probleme, ja. Und sein Name übrigens, Tamakoshi Tehila, bedeutet Love his country, respect the earth. Also ne, Liebe für sein Land und Respekt für die Erde. Das zeigt halt, dass die halt aus einer ganz anderen kulturellen und historischen Denke gekommen sind. Und umso krasser ist ja diese rassistische Ablehnung, die den Indigenen gegenüber gebracht wird. Und ich erinnere mich tatsächlich an die Pressekonferenz der amerikanischen Hammerwerferin, auch mit indigenen Wurzeln in Budapest im vergangenen Sommer, die unter Tränen in dieser Pressekonferenz stand und das herausgestellt hat, wie wichtig das ist, weil sie war nämlich die erste amerikanische Werferin mit indigenem Hintergrund, die Medaille gewinnen wollte. Es war eine Pressekonferenz vor dem Wettbewerb, die das unter Tränen geschildert hat. Ja, also das ist immer noch nicht in irgendeiner Form eine Selbstverständlichkeit, dass die Wege da genauso offen stehen wie anderen, sondern das ist immer noch etwas Besonderes und etwas Außergewöhnliches. Und wir reden über fast 60 Jahre nach Billy Mills. Also das ist schon auch crazy. Ne?
Ja, ja.
So langsam bewegen wir uns immer noch in unserer Welt. Ne? Billy Mills, ja, könnt ihr nachlesen in einem sehr schönen Buch, heißt Running Throughout Time. Da sind sehr schöne Geschichten über Läuferinnen und Läufer drin. Ne? Kann man immer mal wieder so ein bisschen drin stöbern gehen. Ja? Wunderbare Geschichten aus der Welt des Lebens.
Kann man auch bei Mitlaufenden oder im Verein, Lauftreff etc., kann man immer mal ein paar gute Geschichten auspacken, die eben viele noch nicht so kennen. Oder einfach bei uns zuhören und Ralf lauschen.
Ja, aber vielleicht hat ja jemand den Traum, erster deutscher Olympiasieger bei 10.000 Meter zu werden.
Ne? Den Traum haben bestimmt einige, glaube ich. Ja. Es wäre schön, wenn das natürlich jetzt nochmal klappen würde. Aber
nur mit Abdelai, sage ich dir nur.
Ja, ja? Paris, ja, genau.
Das, könnt ihr ja mal die Folge mit Mohamed euch nochmal anhören. Also, der war ja schon bei Olympischen Spielen, nämlich in Tokio 2020. Der will da wieder hin und der will da sicher nicht nur hin, um dabei sein ist alles.
Das glaube ich auch nicht. Der hatte damals schon verblüffende Trainingseinheiten auf jeden Fall absolviert, von denen wir da erfahren haben, wo ich auch dachte, über wie viel Kilometer, 27, weiß ich nicht, was, 40, aber es waren auf dem Laufband 10 Kilometer.
Aber von der Herangehensweise
nicht unähnlich gewissen anderen Athleten, die sich schon im Ruhestand
befinden. Was du da gerade geschildert hast. Ne? Ich reiße jetzt mal jeden Tag die Welt ein.
Ja, ja.
Absolut. Ja. So, das heißt, Running Streak ist schon wieder unterbrochen. Diese Woche wird es schwierig, ne? Mit hinher, Hamburg und so weiter.
Also Laufsachen werden natürlich bei mir auf jeden Fall eingepackt, aber morgen wird es, glaube ich, schwierig. Es sei denn, nach der Aufzeichnung bei uns können wir gucken, ob wir noch eine Runde schaffen. Ich weiß nicht, wie lange das geht.
Ich dachte, du läufst morgens um 7 noch eine Runde.
Nee, das schaffe ich morgen nicht. Ich bringe unsere Kleine noch in die Kita und fahre von dort dann direkt zum Flughafen vermutlich. Denn wir haben ja morgen ein bisschen die Sonderherausforderung, dass ja die Deutsche Bahn, selbst wenn man sie nutzen wollen würde, nicht fährt. Und haben Hamburg ist ja auch nicht ums Eck, weder für dich noch für mich. Das heißt, damit wir morgen hoffentlich in einem TV-Studio diese Sendung aufzeichnen können, mussten wir da alternative Fortbewegungsmittel nutzen. Dementsprechend, genau, morgen erst Kita packen muss ich auf jeden Fall heute Abend schon, damit das morgen alles halbwegs smooth läuft. Hoffentlich ein bisschen reibungsloser als heute. Und genau, dann bringe ich unsere Kleine in die Kita und fahre dann zum Flughafen. Dann sehen wir uns in Hamburg. Und ich nehme auf jeden Fall Laufsachen mit, weil ich werde danach noch ein paar Tage im Anschluss mit Kai nach Berlin reisen. Darf ihm da ein bisschen über die Schulter gucken und denke, da wird immer für ein Ründchen laufen doch noch Zeit sein, schätze ich mal. Deswegen also Laufsachen auf jeden Fall einpacken. Und wer weiß, ich weiß nicht, was wir gehen ja morgen mit Kai noch Abendessen, aber zwischen der Aufzeichnung unserer Sendung und wann wir essen gehen, ist ja womöglich noch ein bisschen
Ich hab keine Ahnung, wie die zeitlichen Distanzen da sind.
Dann in dem Falle besser mal Laufsachen einpacken und du brauchst ja eh nicht viel, Ralf. Kurze Hose, T-Shirt reicht ja bei dir. Das ist ja easy.
Also in Rollkoffer. Köln ist ja schon wieder eher, wir hatten ja richtig schön Schnee. Ich bin ja Sonntag noch quasi komplett auf Schnee bis nach Leverkusen gelaufen, bis zu dem Leichtathletik-Wettkampf von meiner Tochter. Jetzt ist gar kein Schnee mehr da. Es ist sonnig, blauer Himmel und 10 Grad. Also es ist, also die Wechsel sind jetzt auch relativ krass gewesen. Nächsten Sonntag ist wieder Wettkampf in Leverkusen. Werde ich wahrscheinlich wieder hin joggen, aber das ist dann wahrscheinlich durch die Matsche nicht mehr ganz so schön, weil ich bin da so, ne, durch knirschenden Schnee ist ja da so mit einer der schönsten Laufgeräusche, die man haben kann. Mhm. Ich habe mich auch total verlaufen rund um so ein Naturschutzgebiet, so ein Wasserschutzgebiet, ja. Da hat sich auch meine Uhr komplett verlaufen und ich hatte einfach mal eine Gerade durchgezogen in das ganze Gebiet. Sehr schön, ja. Da bin ich angeblich 9 und 11 Minuten pro Kilometer gelaufen. Also ich laufe langsam, aber so langsam nun doch wieder nicht. Aber vielleicht finde ich auch noch einen besseren Weg. Ne? Aber ich bin mal gespannt, ob hier nochmal Winter wird. Das sieht jetzt im Moment sehr nach Frühling aus hier. Ne? Fühlt sich dann natürlich auch gleich so an. Ne? Weißt du, so Sonne, 10 Grad, nachdem es ja letzte Woche nachts hier -7, -8 war, ist dann schon auch crazy. Natürlich ziehe ich da nicht mehr an als T-Shirt und kurze Hose. Das ist auch wohl klar. In dem Sinne, nutzt eure Zeit, nutzt das Wochenende, ne? Geht raus, kurz und wir hören uns nächste Woche.
So machen wir das. Macht's gut, viel Spaß und geht raus, laufen.